noch, machst du eigentlich das, endest das also Intro noch ab mit Schellenkranz und
wie
so?
Wie bei 1 oh, Live immer so mit diesen Glöckchen, die die bei jedem Song dann ding, vorne reinmischen, das machen wir halt auch.
Genau, ich möchte, ich wollte gerade so ein richtig schönes Mariah Carey Intro, weißt du so.
Aber nur, wenn du auch alle Mariah Carey dazu singst.
Ja, also die Töne krieg ich...
Figur hast du ja.
Ah, das gefällt mir sehr gut heute. Ich glaube, wir haben unser Intro gefunden.
Halt! Was ist los?
Jetzt darf ich?
Jetzt darf er.
Bitte. Tales from the Pod, die Weihnachtsfolge. Wir sind im Dezember, wir sind alle da. Plus einer absoluten
Legende.
Legende, genau. Genau. Stefan, ich zeig auf Dennis. Dennis, ich zeig auf Stefan.
Hallo.
Guten Nils Tag. Und Markus.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne, gerne.
Hi. Herzlich willkommen.
Eigentlich wollten wir ja schon, dass du viel früher kommst, aber es gibt ja diese unglaublich lästige Situation in Deutschland, dass es sowas gibt wie Urlaub. Und dann sind Menschen im Urlaub.
So Dinge, ne? Ja. Verstehe ich aber auch nicht, dass sie eingeführt wurden.
Die machst du auch nur als Standardkartoffel.
Ja, ich sage, ist aber auch, ist genau wie das Internet, da setze ich alles nicht durch. Ich glaube da nicht.
Also, muss alles gelöscht werden.
Ja. Genau, aber es ist mal wieder schön, einen Gast zu haben, auf jeden Fall. Und natürlich, wenn wir jetzt Markus dabei haben, kommen wir natürlich auf die ab unsere allererste Folge zurück.
Ei.
Ne, wo wir ja schon Rumors über dich erzählt haben und so. Und Markus ist ja zum Beispiel unter anderem der, also mein wichtigster und letzte DJ aus dem Roxy in Essen gewesen. Mhm. So. Und von daher hoffe ich, dass mindestens noch 30 schönere Storys kommen als die 2 Storys, die ich erzählt habe.
Also ich kann da immer nur zu sagen, ich glaube, du hast mich wahrscheinlich immer nur erlebt, wie ich dann mal zu dir hingekommen bin und gesagt habe, so, ey, kannst du da was spielen? Ja. So wie 30 Millionen andere Menschen an dem Abend.
Wahrscheinlich warst du der Grund, weshalb da irgendwann ein Blog war, wo die Leute das aufschreiben, sondern weil man kein Wort verstanden hat.
Und irgendwann um 4:30 morgens kam dann nochmal einmal Pantera This Love für mich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und da war der Abend wieder gerettet.
Aber kriegst du das eigentlich überhaupt noch zeitlich hin, von wann bis wann du den Scheiß gemacht hast?
Nee, ne? Definitiv nicht. Also bis wann ja, weil der Laden hat mal nicht 2002 im Dezember dicht gemacht.
War das dann diese paar Mal, wo das dann drüben im Europapalast?
Europapalast
war das ja. Auch eine ziemlich unwürdige Geschichte.
Das ne? war es, weil da war das Mischpult lautstärketechnisch abgeriegelt und wir konnten nur halb aufdrehen und da konntest du dich halt ganz normal wie in einem Café unterhalten.
Stimmt, ich erinnere mich. Naja, das war dieser, das war in diesem ehemaligen Kinosaal, ne? Wo du die Schräge, glaube ich, sogar hattest. Ne?
Ich glaube schon, ja.
Da hast du die Tanzfläche hatte eine Schräge.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber war ich aber nicht. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich
das ignoriert. Das war auch nur, wie oft?
Zwei, drei Mal. Also das war wirklich so, da haben wir dann die Sandra vors Roxy gestellt, weil wir haben die Tür nicht mehr aufbekommen, weil der Schlüssel nicht mehr gepasst hat. Was? Und sie hat dann die Leute zum Europapalast geleitet und ja.
Und ich glaube, die offizielle Geschichte war ja, glaube ich, wegen Einsturzgefahr oder so. Das war, glaube ich, die offizielle Geschichte. Na, wahrscheinlich wurde denen einfach der Strom abgedreht, aber ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen. Das war damals schon echt einschneidendes Erlebnis,
muss ich sagen. Also das war ein echt trauriges Ende und da haben Thomas und ich auch nach dem letzten Abend sind wir noch ins Nord gegangen und haben uns da noch ein bisschen eingekippt und waren sehr, sehr traurig.
Das war echt unwürdig, ne? Ja. Das war echt unwürdig. Wenn man überlegt,
ja, aber auch so von der Zeit, ne? Wir haben ja auch in der ersten Folge drüber gesprochen.
Ja.
Ich habe ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dass das Turok auch schon so lange
ist. Das ist schon ganz schön alt.
Ja. Auch wenn du jetzt halt 2-2 sagst oder 2-1, hat er dich gemacht. Das passt ja auch, aber das hätte ich vom Zeitlichen her, hätte ich gesagt, ach, viel, viel später. Das ist, kommt einem gar nicht so extrem lange vor, ne? Aber das ist über 20 Jahre her.
Ja, wir sind mittlerweile alte Säcke. Muss man leider so sagen. Ja, ich meine, angefangen hat das irgendwann Ende der 90er. Wenn ihr jetzt noch wisst, wann das Pulp wieder aufgemacht hat, dann kann ich euch auch sagen.
Boah.
Boah.
Gottes Willen.
Wann ich dann angefangen habe.
War jetzt nicht so mein Laden, das
ja. Pulp. Ja, doch, Pulp war ich auch regelmäßig, aber ich weiß nicht, wann
das... Nee, ich hatte da mal, da war ja hier, wo du dann, was war das hier, Schweinefleisch am Spieß hattest oder so, ne?
Ja, da hast du vorne diese komische...
Diese
Ritterhalle gehabt mit dem Grill und hinten in der Grotte, oder wie hieß das hinten?
Oh, keine Ahnung. Ich war dreimal da und hatte dreimal Durchfall, also von daher, das war jetzt nicht so mein Laden tatsächlich, muss ich dazu sagen.
Leider. Herausfinden,
wobei der von der Location her sehr schön war.
Die Location war richtig schön, ja.
Aber das,
Ja, aber zum Roxy bin ich ja damals eher gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe ja auch gerne mit dem DJ geredet, das war damals der Robert noch. Und der hat irgendwann mal keine Vertretung gehabt und dann hat er mich gefragt.
Also dann machen wir Platz, du Bauer. Ja.
Dann habe ich ihn halt einmal vertreten.
Das stimmt, stimmt, genau. Lass dir mal so zeigen, wie das richtig geht hier. Ja.
Das ist...
Immer welche.
Semi-gut gelaufen, weil erste Mal ist ja immer scheiße, weil man weiß ja noch keine Abläufe, gar nichts, du weißt nicht, welche Songs du hintereinander spielen sollst. Und da haben sich dann auch beim Robert einige beschwert oder gesagt, Gott sei Dank bist du wieder da. Aber als er dann halt zum Pulp zurückgegangen ist, als das wieder geöffnet hat, da haben Marc und Tina mich dann gefragt und dann habe ich ja den Freitag übernommen und den Samstag.
Hm. Ja. Hast du die ganze Zeit Freitag, Samstag gemacht oder hast du irgendwann nur noch einen Tag gehabt?
Nur noch den einen Tag, weil die haben ja dann den Freitag dann geschlossen wegen Erfolglosigkeit.
Ach stimmt, die haben irgendwann haben die den Freitag dicht gemacht, stimmt.
Ja, da hatte ja noch das KKC offen und da waren die ganzen Studis und dann ist ja kaum einer im Roxy aufgelaufen.
KKC immer schön zum Kickern hingegangen und so.
Ja, ja. Boah, da war ich glaube ich auch diverse Male. Aber schön war es nicht.
Nö, aber waren halt viele Leute immer, ne?
Ja, klar. Deswegen, aber interessant, ey, Roxy damals. Und da bist du dann quasi mehr oder weniger reingeschlittert. Und wie lange hast du das ungefähr gemacht, sagst du?
Ich denke mal, das werden so 3-4 Jahre gewesen sein.
Also ich meine, dass das Pulp, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich meine entweder 98 oder 99 aufgemacht hat an der neuen Stelle. Stimmt, dass sie zugemacht haben, sie nicht, das ist ja abgefackelt, glaube ich, ne?
Ja. Die alte Location. Genau, das ist abgefackelt, ja.
Und es kommt aber hin, 98, 99, ja. Krass. Aber das war trotzdem, ich sag mal, eigentlich so meine Hauptzeit, eigentlich, wo ich dann wirklich im Roxy war. Nee, stimmt gar nicht.
Ich glaube, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, da kann ich mich noch so genau dran erinnern, weil du hattest weiße Kniestrümpfe an.
Nee, das war ich nicht.
Doch, und du warst als du hast mir die Comeback King, glaube ich, mitgebracht.
Nein.
Doch.
Nein.
Ah, gut.
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich. Ich fand dieses Kniestrümpfe Suicidal Tendencies Ding immer mega geil. Das Problem ist halt immer...
Du hast keine Knie.
Doch, ich habe extrem sexy Knie, aber ich habe leider auch extrem sexy Waden. Und ich habe da nie diese Strümpfe drüber gekriegt.
Das war eine dicke Dekompressionsstrümpfe.
Genau. Oder was? Gibt's hier auch hier nicht Hautfarben?
Ja, sehr geil.
Aber dann standest du mit dem dabei, der mir die mitgebracht hat.
Das kann gut sein. Das kann sein, dass es ein Koopmann war tatsächlich, ja. Ja, das kann sein.
Aber hat der Jens immer solche Strümpfe getragen?
Ja, total oft.
Eine Zeit lang war das so.
Jens war komplett im Suicidal Tendencies ohne Bandana-Outfit. Ja, tatsächlich, ja. Ja,
ja gut, ich habe doch der passende Longsleeve
an. Ich wollte gerade sagen, du hast das Tendencies Longsleeve an. Oder halt mit Jan war ich auch. Ist egal, keiner kriegt nicht mehr
zusammen. Ich weiß nicht.
Ja.
Du bist raus.
Aber ich erinnere mich tatsächlich auch noch, dass du die Urlaubsvertretung warst. Aber ich kann dir sagen, ich fand es gar nicht so schlimm.
Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da
aber alles du hast auch im Saint hast du doch auch mal die Vertretung gemacht, ne? Oder?
Nicht Vertretung. Im Saint habe ich hinterher gearbeitet, als ich schon mit dem Studium fertig war.
Ah, stimmt.
Und dann habe ich einen Freitag im Monat habe ich da gemacht. Und das war aber genau der gleiche Kram wie im Roxy. Keine Werbung, kein Geld reingesteckt.
Ja,
genau. Und da waren, wenn es hochkam, 20, 30 Leute am Abend da.
Ja, ja.
Und das war für Saint halt richtig schade, weil die Location finde ich auch super geil.
Ja, die Location war immer cool. Ja,
aber schon, damals so ein bisschen die Alternative zum T-Club, ne? Also das ist alles so ein bisschen
die bessere Alternative ganz klar.
Und, aber dummerweise sind wir mal in den T-Club gegangen.
Also Donnerstags war halt T-Club, ne? Saint war halt freitags und samstags, glaube ich. Und da hattest du dann hinten, wo ganz früher diese Garderobe, ne, Garderobe war rechte Seite im T-Club. Also
das ist Blade.
T-Club. Oder was hinten, kam da her? Ja, ne? Geradeaus, das Ding.
Geradeaus, das hieß dann Blade, ja.
Genau
Blade hieß wo das, jetzt die, wo jetzt die Umkleide, Umkleide, die...
Die Halle 3 ist? Ist das die Halle 3?
Nee, das Blade war doch da, wo jetzt die Schließfächer stehen.
Stimmt. Ja. Stimmt, die Halle 3 war ja damals gar nicht erschlossen, glaube ich, ne?
Ja, aber da haben die damals dann freitags, glaube ich, in dem Blade so Alternative,
New Metal und,
New Metal und so gespielt.
Genau, ja, genau.
Boah, sorry, ich muss gerade lachen, ich muss an die Turbinenhalle denken.
Ach komm, Turbinenhalle war früher richtig cool, als oben noch die Turbinenkammer war.
Boah, die Kammer, mega gut, mega gut.
Ich habe eine Szene, das war, du hattest ja, wenn du reingekommen bist, linke Seite war ja die Halle und rechte Seite war ja der T-Club. So, ja. Und wir saßen damals mit ein paar Kollegen so in der Mitte und haben irgendwie ein paar Bierchen geschlürft. Und da ist ein Türsteher langgelaufen. Und der ist tatsächlich über seine eigenen Beine, also ist über seine eigenen Füße ist er gestolpert, ist einfach auf die Fresse geflogen. Und ein Kollege damals guckt den an, zeigt mit dem Finger auf den und fängt an zu lachen.
Aber wie? Keine gute Idee.
Ey, pass auf, und ich saß da nur so daneben und hab nur gedacht so, boah, bitte nicht, nein. Und dann ist dieser Türsteher aufgestanden, hat sich dann so den Dreck von den Klamotten einmal so geputzt, hat seine MacLight genommen, hat einmal ausgeholt. Er hat einmal laut geknallt und dann war das Thema erledigt.
Ey, die Jungs waren auch keine Kinder von Traurigkeit.
Mhm. Nein, ey, überhaupt nicht. Also da, ich habe da mal einen gesehen, der auf dem Klo verschwartet wurde. Ne? Das war allerdings auch in der Halle. Da gab es damals noch, wie hieß das, die Waschküche oder so? Die war noch irgendwie.
Nein, die Waschküche war im Soundgarten.
War im Soundgarten, ja, weil da war anders.
Genau, die Kammer oben, das war oben die Kammer. War die Kammer.
Ja, genau.
Und da haben die auch viel so R&B und sowas auch viel gehabt.
Später,
ja. Samstags oder, ja, oder
genau. Freitags. Ey, ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich zur Toilette. So, und wollte dann da rein und die Tür war ja keine Tür, sondern da stand halt eben so ein Mensch drin. Der meinte nur so, du kommst hier nicht rein. Und ich so, ja, ich muss jetzt
gleich
aber,
fertig.
Ich muss jetzt aber. Und im Hintergrund hörst du wirklich so, au! Ah, ne, so ein Typ, der da verschwartet wurde. Und ohne Scheiß, ich habe dann da gestanden und habe dann gewartet, bis der Typ dann gesagt hat, jetzt kannst du reingehen. Und bin dann rein, so der Türsteher, der sich dann um diesen Menschen da drin gekümmert hat. Der hat sich dann gerade die Hände gewaschen, ne, so am Waschbecken. Und ich bin dann so von Kabine zu Kabine gegangen und habe dann nur da reingeguckt. Und da lag dann wirklich ein Typ zusammengeschwartet, aber wirklich nach allen Regeln der Kunst in so einer, ja, in so einem Scheißhaus-Kabüffke, ne. Ey, boah, der tat mir so leid. Also der hat wirklich nur gelegen und nur noch gewimmert und ich habe nur bei mir gedacht, so um Gottes Willen, ey, hoffentlich überlebt der Knabe.
Also eine von den zwei Live-Aktionen, gut, da wart ihr ja auch dabei. Ich sag nur die Geschichte, ich kacke auf die Tanzfläche lassen wir. Gut.
Ja, das lassen wir.
War aber sehr schön.
Ja, da gab es noch einige Storys.
Ja, Roxy hat nur einer mal gegen die Theke gepinkelt, aber.
Ja, gut, aber das ist ja. Das
oben natürlich.
Aber oh, das ist schön.
Also nein!
Oh, das ist schön mit dem Samt verkleidet.
Oh nein!
Das gab es doch bestimmt häufiger da, oder?
Ja, so häufig nicht.
Auf den Kinositzen, da gab es mal die diverse Leute, die sich da aller Körperflüssigkeiten erledigt haben.
Ja, das stimmt allerdings. Ja,
nee, also dieses ganze Samtzeug da oben hatte immer einen sehr merkwürdigen Geruch. Also, ich möchte nicht wissen, was da alles für Exkremente und
alles.
Dinge drauf. Also, da ist nicht nur Zeug von der Theke runtergelaufen. Nee, also, da ist auch anderes nicht, Material dran gelandet.
Das stimmt, ey.
Ja, nee, also das Kreativste, was ich da mal gesehen habe, da hat mich nach der Schicht, da hat mich der Thomas mal zum Klo gebracht, nicht gebracht, geholt.
Hat er mich an Hand genommen.
Zu dem Thema, sondern Thomas war der Schichtleiter.
Die Schichtleitung, genau. Ja. Und macht er so eine Kabinentür auf und sagt, hast du sowas schon mal gesehen? Und da hat dann wohl jemand im Stehen auf der Schüssel gestanden und hat runtergekackt und die Wurst, die ist wirklich halb rein und halb raus. Und hing da wie so eine halbe Brezel drüber.
Ja. Also wir würden jetzt spontan drei Namen einfallen, die da gemacht werden können.
Und da muss ich auch gleich.
Aber jetzt muss man noch dazu fragen, oben die Toilette oder unten die Toilette? War das bei den Herren oder bei den Damen?
War bei den Herren.
Aber auch es gab es gab aber auch diverse Damen, die, glaube ich, keine Kinder von Traurigkeit waren.
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Das hat sich Hand in Hand gereicht. Ja.
Boah, Wahnsinn, ey.
Also, ich wollte gerade sagen, also da hat sich ja auch die Creme de la Creme immer getroffen, ne?
Also war ja auch wirklich Anlaufpunkt von unfassbar vielen Leuten aus der Region.
Ja, absolut.
Also, das muss man ja sagen.
Wenn man überlegt, in den Hochzeiten halt auch, was da, ich sag jetzt mal ganz platt, was da an Crews unterwegs war, alleine die Mönchengladbacher, die sind ja teilweise mit 20 Leuten, 30 Leuten da aufgetaucht, ne? Und dann hast du halt den ganzen Bergischen Kreis gehabt und so. Das war ja, das ganze Einzugsgebiet war ja mega, mega krass, ne?
Ja, und Essen liegt dafür ja auch perfekt.
Ja, absolut. Und, absolut. Ja. Ne? Du hast wirklich die Leute komplett vom aus dem Hochsauerlandkreis bis München-Gladbach und im ganzen Pott und darüber hinaus halt gehabt.
Das ist die komplette Szene. Und das Geile war, das war wie so ein Klassentreffen von Bands im Grunde genommen, weil da immer irgendwelche Leute waren, die in Kombos gespielt haben, die man kannte halt. Ne?
Ja,
also wir haben damals auch unheimlich viele Connections einfach auch dort pflegen können. Ne? Ich kann gar nicht sagen, wie viele Konzerte im Endeffekt da schon geplant wurden, ne? Am Abend, wenn du da besoffen gestanden hast und hast dann keine
Ahnung. Denk doch mal an den Herrn Angel Ripper und die, wie hießen die nochmal, Trinkveranstaltungen?
Also, genau.
Trinkveranstaltungen.
Die besten Musiker lernen auf Trinkveranstaltungen.
Genau, Trinkveranstaltungen.
Das haben wir dann halt nicht im Essener Norden, so wie die in ihrer Zeit gemacht, sondern das hat bei uns in der Zeit im Roxy stattgefunden.
Aber das war richtig geil. Also du hast da unheimlich viele Leute gehabt, wie gesagt, die in Bands gespielt haben, die in der gleichen Szene unterwegs waren, wo man dann auch einfach richtig gute Connections hatte.
Aber man muss leider auch sagen, da waren auch wirklich viele Menschen unterwegs, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Ne?
Ja gut, auch klar, die hast du überall gehabt.
Ja.
War ja ganz normal.
Ja, allerdings. Da war nichts normal, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, ich weiß noch, als wir damals das erste Mal da hingekommen sind, das Roxy kannten wir eigentlich gar nicht, wir waren in Gelsenkirchen unterwegs, da gab es halt das Bad, das hat irgendwann mal dann dicht gemacht und dann haben wir halt Ersatzhütten gesucht und sind dann im Raskalnikow fündig geworden.
Ah ja, da war ich zum Schluss auch nochmal, ja.
Und das Roxy dann samstags, genau, auch direkt am Bahnhof.
Genau.
Und dann kam man da das erste Mal ins Roxy rein. Das erste, was mir aufgefallen ist, die waren da alle so unfassbar alt. Das erste, was ich dann gesagt habe, wenn ich mal so alt bin, gehe ich nicht mehr in eine Disco. Und wir reden jetzt davon, die waren Ende 20, ne?
Oh, du gehst auch nicht mehr in die Disco.
Ne? Jetzt gehe ich nicht mehr in eine Disco.
Jetzt mit Ende 20.
Mit Ende 20,
jetzt, ne?
Genau. Und dann kamst du da rein, das war ja noch vor dem Umbau, da ist man ja noch andersrum in die Halle reingegangen.
Stimmt, genau. Von rechts,
und
ne?
Von rechts, genau.
Oh, stimmt.
Und dann kamst du da rein, da war hinten ja noch der Altar aufgebaut, wo die Theke drin war. Und
Hattest du zu der Zeit auch noch den Durchgang zu diesem kleinen Raum?
Den gab es noch gar nicht.
Den gab es später.
Den gab es erst später.
Später, richtig.
Ich meine, den gab es ab 97, 98?
97.
Aber irgendwann war auf einmal ein Loch unter der Treppe da und da konnte man durch.
Das war 97.
Genau. Mit der grandiosen Idee des Aquariums.
Ja.
Dazu später.
Naja, aber die Lavalampen, als die dann noch funktioniert haben, das sah einfach richtig geil aus. Und
das war einfach mega evil, ne? Das muss man einfach mal so sagen.
Und Sparte Musik habe ich ja noch nie gehört vorher. Ja. Also in anderen Diskotheken war halt bei Thrash Metal Schluss und im Roxy lief halt Death Metal und da lief Mortician und hast du nicht gesehen.
Hat dich das denn musikalisch beeinflusst? Oder bist
definitiv.
Ja, okay.
Auch da darf man ja gar nicht erzählen. Ich stand ja voll auf Edge of Sanity.
Wieso?
Das darfst du schon erzählen. Also das ist ja nicht
das
die Geschichte.
Das ist der Teil, wo man das mal was das, sagen darf.
Ja, ja, okay. Twilight halt. Ne?
Ja, genau. Ja.
Und bin dann bei WOM gewesen.
Ja.
Und hab dann das aber total vertauscht und hab die Amorphis mitgenommen. Black Winter Day hier von der von der zweiten.
Ja, die Tales. Ja.
Tales, genau.
Ja, ja.
Und kam nach Hause, wollte halt einen Kollegen vorspielen, hier, total geil. Und dann lief da auf einmal Black Winter Day. Und ich denke so, was ist das denn für ein Scheiß? Weil damals habe ich mit Death Metal halt nichts am Hut gehabt. Aber mittlerweile eins meiner Lieblingsalben.
Ja,
also,
durchaus berechtigt.
Also genau, ja, genau wie die ganze Band, die hat nicht ein schlechtes Album veröffentlicht.
Manchmal seltsame Alben, die aber nicht schlecht waren. Also
mich haben nicht immer alle Sachen gepackt. Von
also ich
denen,
mag die Tuonela zum Beispiel sehr, sehr gerne.
Ich mag die auch richtig gerne. Ich mochte auch den Sänger zu dem Zeitpunkt. Den mochte ich auch richtig gerne.
Also, ja, aber mit dem neuen Sänger haben die nochmal so einen
Sprung drüber reden,
nach vorne.
Nicht drüber reden.
Also als er noch seine Dreads hatte, auf der Bühne mit dem alten Mikro einfach.
Ja, das war schon stark. Ja. Wobei ich sagen muss, dass die letzten Platten für mich ein bisschen zu kalkuliert klingen. Na, also mir fehlt da so ein bisschen die Experimentierfreude. Man merkt, also ist mein Gefühl.
Also wenn sie ihren Sound gefunden haben und
die auf Nummer sicher gehen.
Die wissen, was funktioniert
genau.
Und das machen sie.
Ja, da fehlt mir so ein bisschen so die Experimentierfreude. Wobei ich dann aber auch der Typ bin, wenn dann so eine Platte rauskommt, die dann sehr experimentierfreudig ist, dann meckere ich auch.
Ja, natürlich.
Ja, dann brauche ich dann mal so 2, 3, 4, 5 Jahre und sage dann, ja, okay, gut, jetzt habe ich es verstanden.
Aber Dennis, wir sind doch eh immer nur zum Meckern da, oder?
Ja, klar, normal.
Ja,
normal, also, das meckert auf allerhöchstem Niveau hier.
So sieht das aus.
Aber Amorphis, ja okay, dann hast du die Amorphis mitgenommen und hast dann festgestellt, Ja. Gröllgesang oder Geböke ist gar nicht so verkehrt.
Genau, genau. Ja, und dann habe ich auch hinterher auch nochmal in The Edge of Sanity reingehört und das fand ich so Twilight super geil. Dann kam ein Kessel-Song, scheiße. Dann kam wieder ein langsamer Song, okay. Ja, super geil. Und dann habe ich sie im Laden stehen lassen. Und kurz darauf gab es die ja jahrelang nicht mehr zu kaufen. Die war ja dann irgendwann vergriffen.
Achso, die Purgatory Afterglow. Mhm. Ja, ja, genau.
Und
ja,
wurde ja, dann ja. irgendwann später nochmal neu aufgelegt und dann habe ich sie mir dann auch endlich zugelegt.
Ach krass, so habe ich gar nicht mitbekommen, dass die da so vergriffen war.
Ja. Das war das Problem bei diesen ganzen Blackmark-Veröffentlichungen. Der hat ja immer eigentlich eine relativ gute Menge gepresst, aber das war dann halt auch.
Ja.
Ich habe zum Beispiel super ewig nach der Unorthodox gesucht damals und habe die dann auch irgendwo in irgendeinem komischen Plattenladen dann gefunden. Aber das war auch so. Die war auch schon, warte mal, Unorthodox, von wann war die? 92?
Boah, 3, ich wollte gerade sagen, die war...
Ne? Früher auf jeden Fall.
Ja, ja, ja. Ich glaube 92, ja, ja. Die habe ich dann irgendwo, glaube ich, 98 erst in irgendeinem schmantigen Plattenladen dann gefunden. Aber bei Edge of Sanity muss man auch wirklich sagen, da ist ja, also ich finde, Unorthodox merkt man, da haben sie langsam entdeckt, was sie können und was so ja. die Trademarks sein könnten. Und ab der, wie hieß die danach, die, nee, Until Eternity Ends war die EP, wie hieß die vor der Purgatory Afterglow?
Ja.
Da, wo Dark Day drauf ist.
Ja, ja. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört.
Spectral Sorrows. Spectral Sorrows, glaube ich.
Das Cover habe ich noch genau vor Augen.
Dieses blaue, ne? Mit, das war, ist ja mein Lieblingsalbum von denen. Und ab dem Moment war Edge of Sanity halt einfach in meinem Kopf drin. Ne? Und dann die erste Crimson und dann die Crimson 2, die er ganz alleine gemacht hat und so. Boah, das ist einfach ein mega geiler Album, ne? Auch heute noch.
Aber der Typ, der kann's auch.
Ja, ist einfach so. Ist einfach so. Ne? Der ja leider kein Krefelder mehr ist, ne?
Nee.
Der leider. Ist weggezogen.
Der ist jetzt
schön. Verpasst.
Ja, ja. Aber ich habe hier meine Eisdiele gesehen. So. In Krefeld. Und ich sag so, nee, jetzt komm mal da. Ich kann da jetzt nicht hingehen. Was sag ich denn?
Oh, auch zum Eisessen hier?
Ja,
ist lecker.
Du auch hier?
Du auch
wer
hier?
Das nein. Der Ingo war das.
Ingo hat das, ja.
Boah, genau, da habe ich auch mit ihm gequatscht. So, boah, dann zwar ne. Und hat er diese blöde Assi, hat er dieses Video, dieses Bild dann gepostet bei Facebook. Guck mal, Nils. Wo er dann mit dann zwar ne Arm in Arm steht, weißt du, und Prost macht. Ne? Ich so, du blöder Sack, ey.
Aha. Ja, gut, die Shoutouts gehen aus. Raus wieder an Ingo.
Ja. Schau mal einer guck, ey.
Sehr
ja.
geil.
Schau
mal
einer guck.
Ja, Ingo war ja auch meine Vertretung, wenn ich mal nicht konnte.
Stimmt, genau, genau. Richtig, genau.
Ach, krass, jo, stimmt. Ja, 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 richtig. Ja,
der jetzt wird's mir mal aufgelegt.
Ja, richtig.
Aber der hat auch mal im Saint aufgelegt dann, ne? Oder?
Ich glaube nicht.
Nee, irre ich mich? Oder warst du die Vertretung? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist so ewig her. Aber. Wie kam es denn überhaupt, dass du den Job am Ende gemacht hast? Warst du aus dem Dunstkreis vom, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, vom dein Vormann?
Vom Robert.
Vom Robert, was
du? Wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe mich halt gerne mit ihm unterhalten. Ja. Und als er dann gegangen ist, dann war ich die logische Wahl bei
Marco. Okay, aber ihr wart jetzt nicht, dass das ein Freundeskreis war oder so?
Nee, überhaupt nicht. Wir kannten uns damals nur halt
aus dem Laden
aus
selber.
Ja.
Okay, krass.
Und dann hat er halt einfach gemerkt, du bist genauso musikverrückt und passt dir irgendwo musikalisch.
Wahrscheinlich war das ganz anders. Wahrscheinlich hat der so einen Knebelvertrag mit Blut unterschrieben.
mit den beiden. Alp, ja.
Genau. Es sei denn, du bringst uns einen DJ, der dich ersetzen kann. Ja, genau. Ja, ich kenne einen.
Genau. Ich kenne einen, der will auch seine Seele verkaufen.
Genau. Ja.
Aber wie war das denn damals? Du hattest mal feste Songs quasi im Programm, wo du dann. Nein? Gar nicht?
Nein. Die größte Kritik, die ich für mich aber als Kompliment genommen habe, war damals, da kam jemand mal total wütend in die Kanzel reingerannt und hat sich bei mir darüber beschwert, dass das total scheiße sei, dass man bei mir nicht wisse, wann welcher Song kommt.
Ah, okay. Gut.
Was fällt dir ein?
Ja, klar, man hat so, man hat halt Lieder gehabt, die man halt spielen musste. Weil die Leute das einfach hören wollten. Aber ich habe halt auch ganz viel versucht, rumzuexperimentieren.
Du hast halt einfach mal neue Sachen auch gespielt.
Ja, aber dabei ist dann auch die Tanzfläche konsequent leer geblieben, muss man auch leider so sagen. Ich habe beispielsweise, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, Chop Suey. Habe ich schon Wochen vor der Veröffentlichung gespielt.
Stimmt.
Da war ich immer, dann habe ich die Sandra, meine Lichtfrau, halt immer ans Pult gestellt und bin dann runter zum Moschen gegangen. Und ich war immer alleine auf der Tanzfläche, bis das Album rauskam und die dann durchgestartet sind und dann war die Tanzfläche auf einmal voll.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Waren denn, sag ich jetzt mal, so Songs dabei, wo du wusstest, ja, okay, gut, alles klar, die muss ich auflegen, aber du persönlich findest die total scheiße?
Ja, klar.
Ja?
Dann sehe ich das aber auch so, es gibt so zwei Arten von DJs, glaube ich. Da gibt es einmal die mit einem großen Ego, die dann halt sagen, ihr hört, ihr tanzt zu dem, was ich euch auflege. Und ich habe mich halt immer eher als Dienstleister gesehen, wo ich dann gesagt habe, wenn die Leute sich das wünschen und das passt irgendwie hier rein, dann
versuche
ich
voll,
das. Ne? Der Laden ist voll, dann versuche ich das. Und wenn es halt nicht zur Hauptzeit passt, weil das halt irgendein Black-Metal-Geschrammel war, was drei Leute gehört haben, dann habe ich denen halt gesagt,
15 Minuten am Stück geht.
Ne? Genau, dann war das halt bis 12 konnten die sich wünschen, was sie wollten. Das habe ich eigentlich immer gespielt. Und nach der Hauptzeit, wenn es wieder leerer wurde, halt eigentlich auch.
Ja, meistens war so, nach 4 konnte man relativ entspannt,
genau,
bis die Lampen angingen, nochmal alles hören, was man wollte.
Ja, aber die, also was man bei mir halt wusste, um Punkt 0 Uhr ging halt der erste richtige Block los. Ich wollte halt von 0 bis 3 sollte die Tanzfläche halt immer durchgängig voll sein.
Ja.
Und dann kam halt 0 Uhr und dann kamen halt hier so Klassiker, Pantera, Sepultura, Maiden, Fear Factory. Das waren so der erste halbe Stunde Block und...
Ich überlege gerade, aber witzigerweise hast du, glaube ich, beim Maiden auch immer nur die Live-Version gespielt, ne? Glaube ich. Von Fear of the Dark hast du immer eigentlich auch nur die Live-Version gespielt, ne?
Unterschiedlich, ja? Aber die war schon oft dabei.
Aber die war häufig dabei, ja.
Aber die ist also, wobei aber
ich nicht. Ja, das stimmt, ja genau,
Atmosphäre. Und im Roxy, die Leute haben ja auch dann mitgegrölt, also.
Ja. Die waren dabei.
Besoffen. Die haben das richtig gefühlt.
Das stimmt, aber ich habe immer, ich muss dazu sagen, ich habe das immer total abgefeiert, wenn du von Fear Factory, was war das, Replica hast du meistens gespielt. Ne? Ja. Fand ich immer sehr geil. Ich mochte die immer sehr gerne. Also ich glaube, du hast aber auch von Sepultura, Ratamahatta und so ein Quatsch. Ne?
Auch, ja.
Da war ich so.
Hin und wieder auch mal was von der Chaos AD, aber Beneath the Remains oder Arise lief nicht auch, so häufig.
Nicht aber, so häufig, aber auch, ja.
Doch, stimmt, Arise, da kann ich mich dran erinnern.
Ja, aber selten. Da waren eher neuere Sepultura-Sachen, die liefen, weil da waren dann eher hier Roots und weiß nicht, wie der ganze Schlüssel.
Das war aber auch dann die Zeit.
Das war die Zeit, ja, absolut. Ich meine, in der Zeit fing es ja auch an, dass diese ganzen New-Metal-Sachen irgendwo
Korn,
mit reinkamen. Genau. Ja.
Deftones.
Ja. Also Deftones hast du auch aufgelegt.
Ja, ne? Aber sowas von. Ja. Also die Around the Fur, die lief da
ich gerade sagen, Mai und Summer, ne?
Auch,
lief immer gut. Ja, richtig, das stimmt. Aber da war aber auch so generell irgendwie so ein Bruch irgendwie in der Musik gefühlt, ne?
Ja, das hat aber dem Roxy, finde ich, von den Leuten auch ganz gut getan, weil dadurch ist das Publikum so weit gemixt gewesen, dass es mal aufgebrochen wurde, aber ohne jemand anders zu verdrängen. Das hat eine ganze Zeit lang echt gut funktioniert, dass du Altmetaller hattest, Leute, die New Metal gehört haben, Leute, die Hardcore gehört haben. Und du hast da deine paar Gruftis sogar noch mit dabei gehabt, ne? Die dann einfach wegen der Atmosphäre teilweise dabei waren und vielleicht am Abend 2, 3 Songs gekriegt haben. Ne?
Das Interessante ist ja tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, welcher kurze Zeitraum das ja eigentlich im Grunde genommen war. Ja. Ne? Wir reden ja nur von ein paar Jahren. Ne? Also ich habe das so erlebt, zu Anfang meiner Zeit im Roxy war wirklich eigentlich im Grunde genommen nur Metal-Publikum.
Nur Geballer.
Ja genau. Ja. War halt so
Kundenträger, langhaft.
Ja, genau, das war so meine Bubble. Metal. Ja, ne? Das war halt so diese Death-Metal, Black-Metal-Geschichte, das war so meine Bubble. Und irgendwie, das war so ein langsames Verschieben von Grenzen, sage ich jetzt mal. Auf einmal standest du da oder stand ich dann da und hab mir nur gedacht so, hä, wo kommen denn auf einmal die ganzen Typen alle her? Ne, sag ich jetzt mal so Hardcore-Kids oder Leute, die jetzt, was man heute Metalcore schimpft oder New Metal oder wie auch immer, die hatte ich vorher überhaupt nicht auf Scheibe. Weder musikalisch noch irgendwie als Menschen. Ne, woher denn auch?
Ja.
Ne, du bist in deiner Bubble drin und in deiner Szene unterwegs und auf einmal kommen dann noch so andere Strömungen da rein. Fand ich am Anfang tatsächlich, glaube ich, nicht witzig.
Aber das macht es für mich zum Beispiel auch so schwierig, so diese harte Grenze von Roxy zu Turok zu ziehen. Weil Turok war nachher sehr viel alternativer. Im Prinzip nur durch Interieur und fehlende Räume, andere Tanzfläche, andere Gestaltung kann ich es abgrenzen. Aber du hast am Ende vom Roxy dann auch ähnliches Publikum gehabt, wie du am Anfang vom Turok hattest. Darum ist das so, auch wenn dieser harte Cut war, dass auf einmal die Tür zu war und nichts da war.
Trotzdem
und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit dazwischen war, bis es dann als Turok wieder aufgemacht
das
hat.
Das ist es nämlich. Man kriegt diese Zeit, dieses Gefühl für die
überhaupt
Zeit.
Nicht.
Das ist weg.
Überhaupt nicht.
Das ist komplett
darum
weg.
Also ist dieser Übergang Ende Roxy, Anfang Turok für mich so fließend, dass ich nicht sagen kann, da war dann eine zu Ende, also nicht so wie bei dir, weil dann für dich auf einmal die Arbeit da zu Ende war. Ne? Ja. Das ist natürlich ein
Wobei
völlig
Zeit
anderes.
Ist ein guter Punkt zu meiner Frage. War Black Number One wirklich dein Klo-Song?
Nein. Da habe ich ja schon vor
der Klo-Song.
Ich
raus.
Hatte keinen Klo-Song. Ich bin im Roxy nicht, da kannst du noch nicht groß machen im Roxy. Bitte
dich. Doch, das haben einige erzählt,
es gab
das
Leute, geht. Die konnten das. Und
aber
das
frei schwebend.
Das war aber auch der Grund, warum ich das da nie gemacht habe. Nee, ich war immer nur an den Pissoirs, aber dafür brauchte ich dann nicht Black Number One. Nee, ich bin dann ganz gerne bei den langen Songs, dann bin ich aus der DJ-Kanzel raus, wenn ich halt Leute gesehen habe, die ich kannte und habe mich dann mit denen halt ein paar Minütchen unterhalten.
Ja,
weil das waren halt Leute, die halt nicht zwingend zu mir hochgekommen sind oder nur mal kurz Hallo gesagt haben. Ja. Dann bin ich halt runtergegangen.
Das war so deine paar Minuten Freiheit sozusagen.
Ja, genau.
Ja, das stimmt, ey. Wobei, da waren ja schon ein paar Songs am Abend, wo du dir den Luxus, glaube ich, gönnen konntest. Ne?
Wollte ich gerade sagen, was war denn so der längste Song am Abend? Hast du da irgendwie so, hast du dazu auf Scheibe, wo du sagst, boah, den habe ich aufgelegt und wusste dann, jetzt kann ich mich mal
jetzt keine Ahnung. Ruhe.
Ja. Jetzt kann ich wegpacken. Ja, der längste war tatsächlich Wir kiffen von Stefan Raab.
Geil. Wie lange geht der?
Der geht, ja, was war das? Irgendwas zwischen 15 und 18 Minuten. Also über 15 auf jeden
so
Fall.
So lange ist der?
Ja, ja. Also die volle Version.
Der perfekte Rausschmeißer-Song.
Ja, richtig. Das war halt ein Rausschmeißer.
Großartig.
Ich habe ja auch wirklich jede Woche einen anderen Rausschmeißer gespielt.
Okay, was war dein Lieblingsrausschmeißer?
Ach, das war egal. Ich habe mir da ja irgendwelche Serien rausgesucht, habe das A-Team gespielt, Biene Maya.
Oh ja, und damit hast du mich jetzt nicht rausgeschmissen, tatsächlich.
Vom Westernhagen-Taxi.
Ja.
Ja, cool, geile Sache. Was war denn so als DJ, so sag ich jetzt mal, dein prägnantestes Erlebnis, wo du sagst, boah, das hat am besten irgendwie funktioniert. Welcher Abend, so welche Songs, welches Set. Hast du da irgendwie so eine Erinnerung, wo du sagst, boah, der Abend war besonders gut, weil... Oder kannst du das nicht so benennen?
Kann ich dann gar nicht so benennen. Dadurch, dass man das dann wirklich jede Woche macht und jede Woche halt 8 Stunden, da bleibt nicht so viel hängen. Ich weiß nur einmal, das war zur Hochzeit von der Toxicity.
Ja.
Da habe ich dann mir am Abend gesagt, du spielst jetzt so oft System of a Down, bis einer hochkommt und sich beschwert, dass das zu viel ist.
Okay.
Und,
Challenge accepted.
Ja. An dem Abend lief die Toxicity auch 9 Mal. Und dann habe ich halt den Fehler gemacht und habe das einem Gast erzählt. Und der hat dann gesagt, jetzt reicht's aber auch.
Überhaupt nicht gemerkt, aber
jetzt reicht's aber auch.
Ja, geil. Aber das war aber auch eine Platte. Ich meine, ganz ehrlich, die war von der Produktion her sehr, sehr trocken. Aber ich fand die im Roxy über die Anlage hat die echt immer richtig gut geknallt. Ne?
Ja.
Oder habe ich das irgendwie so verkehrt in Erinnerung?
Also ich glaube, das hast du verkehrt in Erinnerung. Die Anlage im Roxy hat nicht so wirklich geknallt.
Ja, sagen wir mal so, das Bier hat geknallt und der Schnaps wahrscheinlich so bei mir.
Das war das Bier, was über die Woche in der Leitung stand und reingeschädelt hat.
Mhm. Ja, das war die Nummer
tatsächlich. Böse Zungen behaupten ja auch, deswegen hat das Bier dann von 10 bis 12 nur einen Euro gekostet.
Genau, das alte Bier.
Eine D-Mark.
Eine Mark. Ja, genau.
Wie war das denn nochmal mit den Nüssen? Da war da auch irgendwie so.
Genau, du bist, glaube ich, 3 Mark. Glaube ich, hat der Pfand gekostet fürs Pinnchen, glaube ich, ne?
Gar kein Pinnchen.
Das war doch zum Ende hin, war das doch so.
Ich weiß das nicht
mehr. Du bist zur Garderobe gegangen, hast dir ein Pinnchen geholt und dann bist du nach vorne, hast dir Nüsse geholt und dann bist du zur Theke und hast dann einen Wochenwechsel, entweder Tequila oder Jägermeister gekriegt.
Mahlzeit.
Danke. Und ich erinnere mich.
Nils nur alles weiß.
Das Problem ist, das weiß ich gar nicht mehr, weil ich dann schon zu dem Zeitpunkt, ich kam mir schon immer besoffen ins Roxy.
Ja, das war die Phase, aber ist ja verjährt.
Ja, erzähl.
Da war ich so 15, 16 oder so. Und da weiß ich noch genau, dass ich nichts mehr weiß, ab 3 Uhr. Weil du warst um 10 Uhr da, also wir waren ja erst im Kalei.
Genau, richtig.
War das Bier jetzt ja auch nicht so teuer.
Da war um 10 Uhr Happy Hour und da konnte man tablettweise Whisky Cola saufen.
So, da waren wir aber schon.
Nein, wirklich, das war so. Wir
da
haben
waren
dann
wir aber schon wieder weg, weil Kalei hat ja um 8 Uhr aufgemacht.
Genau.
Wir haben bis 8 Uhr da Bierchen getrunken, dann sind wir so rüber, dass wir um 10 Uhr im Roxy waren, haben dann den Mindestverzehr weggeballert bis 12 Uhr. Dann hast du dir das Pinnchen an der Garderobe geholt und hast in dem Moment nur noch Schnaps getrunken. Weil die Nüsse hattest du ja dabei.
Ja. Ja. Also es hat ja damals angefangen mit Tequila für Nüsse. Da hatten sie ja Walnüsse und die waren gold angesprüht. Genau. Und Problem dabei war, besoffene Meute, Walnüsse, ja, die lagen dann geknackt auf dem Boden und waren gegessen. Ne? Und das war aber auch noch vor meiner Zeit als DJ, war ich selbst noch Nuss-Konnoisseur, sag ich mal.
Hast du selbst die Nüsse geknackt.
Genau. Ja, und irgendwann hatten sie dann keinen Bock mehr, die anzumalen und haben dann einfach Erdnüsse gekauft. Und dann da sind wir natürlich dazu übergegangen und haben uns dann halt so ein Kilo Erdnüsse geholt und haben uns die Taschen vollgestopft. Ja, und dann hast du den ganzen Abend Runden geschmissen.
Und selbst normalerweise war der Abend dann relativ schnell vorbei, weil ab 3 Uhr wusste ich ja nichts mehr und bin dann irgendwann um 6 Uhr in das Licht an und dachte so, jetzt aber schnell.
Das ist ja viel los. Ja. Das war aber auch so der Hammer. Das war aber, glaube ich, auch schon Turok-Zeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, als sie dann angefangen haben mit Cocktails. Also mit richtigen.
Mhm, ja, die das, haben wir das Turok war Turok. Um die das Cocktailbar. War
genau. genau. Ja. Boah, das war mein Untergang, ey, tatsächlich. da habe ich damals so die Bekanntschaft mit diesem, wie heißt dieser Drink? Long Island Iced Tea.
Mhm. Ja. Ist ein bisschen süß, kann man alles gut trinken, ne?
Mhm. Boah,
merkt mir schlecht. Merkt man gar nicht, ne, was da so ankommt. Und auf einmal kommt der Dampfhammer.
Boah. Das hat mich so weggeschüttelt. Das ging gar nicht tatsächlich. Aber die Mischungen waren aber auch immer extrem gut gemeint. Ne?
Ja, ja. Also die Cocktails im Turok sind super. Also da habe ich mich auch eine Zeit lang mehr an der Cocktailbar als an der Tanzfläche aufgehalten. Und dann auch dann hat der Cocktailkeeper mir dann auch mal einen teureren Tequila kredenzt, den man auch pur trinken konnte, auch ohne Salz und Zitrone.
Oh Gott, hör auf mit teuer. Jetzt fällt mir wieder was ein, ey.
Oh Gott, ja. Nee, aber die härtesten Cocktails, entweder hier in Rüttenscheid, die Menehune Cocktailbar, da gibt es einen Die Hard. Der ist ziemlich heftig.
Klingt auch schon gut, ey.
Ja, und dann natürlich die Cocktails im Daktari.
Ja, Daktari.
Da gab es ja diesen ein oder anderen Drink, von dem du ja als Gast nur einen bekommen hast. Ne?
Genau.
Ja, kann mich noch daran erinnern. Es gab aber auch, ich glaube, war das schon Turok oder noch Roxy, auf jeden Fall. Da gab es dann auch diverse Whisky-Sorten. Und da war einer, der war auch relativ teuer.
Du kannst davon ausgehen, immer wenn die Qualität ein bisschen besser geworden ist, dann war es schon Turok.
Das war wahrscheinlich Turok, ne? Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Da habe ich dann.
Also vor allem, wenn du dich daran erinnern kannst,
muss
es Turok gewesen sein.
Ja, dann war es wahrscheinlich auch Turok. ich war da und dann war. Ich sag's auch. Ja, nee, du hast recht, Stefan. Alles richtig. Auf jeden Fall stand ich oben an dieser Theke und neben mir stand eine junge Dame und ich fand die echt extrem toll, glaube ich. Ne? Und die wollte dann einen Whisky trinken und ich dann in meinem dusseligen Kopf habe dann einen Whisky ausgegeben und habe dann noch so großkotzig, wie ich war, dann mach mal hier den teuersten, den du hast, ne? Hab mir
mal sehr was Vernünftiges.
Habe ich ihr dann ausgegeben, wollte dann mit ihr Prösterchen machen, ne? Da guckt die mich an, nickt, dreht sich um, geht zu ihrem Freund. Ne? Ja.
Natürlich.
Ja, und ich habe mir nur gedacht, so, ja toll, ey.
Verdammt. Und guckst du auf die Verzehrkarte, wieso stehen jetzt hier 25
genau,
Euro
genau, drauf? So ungefähr. Ja, scheiße, ey. Aber naja, schön war es trotzdem. Also.
Für den kurzen Moment.
Ja, für den kurzen Moment. Ja, für den kurzen Moment.
Es lohnt sich.
Aber du hast halt im Roxy halt auch diese Abend, also was mehr noch dazugehörte als Musik, du hast halt auch diese Koryphäen gehabt an Leuten, die halt immer dazugehörten, ne? Die du auch immer jede Woche gesehen hast, ne? Unter anderem hier eine Mädel hier mit den Rasterzöpfen, weißt du, die uns immer die blutigen Striemen auf der Tanzfläche verpasst hat, ne?
Da war noch eine, die immer nur in so einer Unterhose und so einem T-Shirt mit einem Gürtel rumgelaufen ist, die man gar nicht in dem Outfit sehen wollte.
Ja.
Die einfach nicht den Körper dafür hatte, ohne das jetzt böse zu meinen.
Nee, hat sich da tatsächlich auf die Netzhaut gebrannt.
Ich habe da noch so ein Bild vor Augen.
Also nicht, dass es nicht genug Männer gab, die man auch nicht sehen wollte. Ne? Also,
aber tendenziell hat man ja schon eher sich Frauen als Männer angeguckt.
Das waren so.
Aber das war dann immer so wie so ein Autounfall. Du willst nicht hingucken, aber irgendwie hast du es dann doch gesehen.
Diese berühmten Auswüchse, S-Frauen in XL-Longsleeve und XL-Frauen in S-Longsleeves, ne?
Ja, genau. Und Typen, wo man gedacht hat, so mein Gott, da sollte man ein Girly-Shirt werden. Ja. So wenn der Bauch
unten. Aber komm, damals war es auch schwer, große Shirts für große Typen zu bekommen.
Das stimmt allerdings.
Das stimmt, ja.
Ist richtig.
Also jetzt kriegst du ja teilweise 5-fach XL.
Ja.
Und ich hätte es ja damals, hätte ich ja es auch ein bisschen größer gebraucht und musste halt oft von Bandmerch Abstand nehmen, weil die selbst die XL-Shirts halt.
Ich weiß noch, der Robin, der hat mir das beim letzten Mal erzählt, der hat immer, wenn er seine Bandshirts wäscht, wenn die noch nass sind, dann zieht, also stellt er sich da drauf und zieht die lang, weil er ist ja auch so ein Lulatsch, damit er halt auch die ganzen Bandshirts überhaupt
tragen kann. Und hast dich immer gewundert, warum die Schriftzüge bei dem auf dem Shirt immer so verzerrt sind, weißt du?
Ja, irgendwie ist der Druck komisch bei dir.
Perspektivisch irgendwie so.
Ja, aber das hat er ja auch so erzählt, ja. Da musst du ja auch so lachen. Ja klar, hast halt das Problem gehabt, maximal XL oder so. Und ja. Wenn er dann... Dann hast du Longsleeve, hast du immer so ein 10 cm zu kurz gehabt und ja. Unten guckt dann auch so ein bisschen die Pocke raus.
Ne? Ja, aber das Problem war auch bei den Ami-Shirts zum Beispiel, die waren ja nicht länger XL, die waren ja breiter. Die waren einfach nur breiter. Die genau. waren so lang wie ein L-Shirt, aber in breit. Und
die sind immer mehr zu Zelten geworden. Ja, genau. Je mehr X dran genau. war, desto breiter
wurde. Amerikaner halt, ne? Damit die Schürze unten raus lächeln kann. Ja. Genau.
Ja, grässlich.
Und du hast natürlich auch gerne dann zu den Hochzeiten dann auch die Mädels gehabt, die sich gerne präsentiert haben. Ne? Ich erinnere mich noch an diese beiden, Grufti-Mädels, die immer zu Taibo Negative immer irgendwelche komischen Tänzchen gemacht haben. Nur mit Klebeband auf den Nippel und so, weißt du?
Oh ja. Ach,
stimmt,
ja.
Das gab's ja. auch noch.
Ja, ach, du ahnst ja nicht, stimmt, ey. Aber da waren so einige, ne, die...
Da waren noch einige verlorene Seelen, die da rumgelaufen
ja.
sind.
Ja, da war zum Beispiel eine Sache, da kann ich mich noch genau dran erinnern, kennt noch einer den Typen hier, diesen... der da irgendwie so einen Mord begangen hat.
Das ist die Geschichte mit Ruder. Da hat ja Wamskat haben da ja sogar einen Song drüber gemacht.
Ach, die Story.
Genau. Der Typ, der war ja noch irgendwie vorher im Roxy.
Ja.
Der stand mitten auf der Tanzfläche. So, und hat sich kein Millimeter bewegt. Der hat da, glaube ich, danach irgendwie einen anderen Menschen mit dem Messer bearbeitet.
Oder so. Genau.
Ja, und der. Das weiß ich noch
nicht. Ich habe noch nie was von gehört von der Story.
Ja, okay. Ich weiß nicht, wie hieß das nochmal? Satans Mörder oder irgendwie so. War ganz groß in der Presse.
Das ging ganz dick durch die Presse. Ja.
Also alle Klischees rausgeschlachtet.
Genau, der Typ, natürlich. Ne, da stand ich oben auf der Brüstung, habe auf die Tanzfläche geschaut und der stand auf der Tanzfläche und hat sich kein Millimeter bewegt. Und ich habe nur gedacht, was ist das denn für ein Idiot? Ne? Man denkt ja nicht drüber nach. Man hat einfach nur gedacht, warum steht der jetzt einfach wie so eine Statue, der Hampelmann irgendwie und ja... Einen Tag später oder am gleichen Abend, ich weiß das nicht mehr, hat er dann halt diesen Mord dann begangen. Ne? Also, ja,
mit seiner Freundin zusammen.
Ja, genau, ja. genau. Die ist da auch noch irgendwie da unten rumgeturnt. Ja, also auch solche Leute waren dann da. Nicht nur die Netten.
Ja. Krass, ey. das habe ich gar nicht verbunden miteinander. Krass.
Ja, wie gut, dass ich nicht so viel mitgekriegt habe.
Ist aber auch schon ewig her. Wie lange ist das her? 20 Jahre, ne?
Also wie gesagt, ich glaube, das war wirklich so um 2000 rum.
Genau.
Ja. Das war nicht zum Ende hin, das war so in der... Ja, krass.
In der Wahnsinnszeit.
Absoluter Hammer. Absoluter Wahnsinn. Aber du hattest auch nochmal, um einmal kurz das Thema zu wechseln, du hattest uns ja auch was mitgebracht, ne? Beziehungsweise eine Sache, wo wir mal reinhören.
Genau, wir hatten gebeten, dass du uns eine Platte aus dem Pott mitbringst.
Und ich bin lange in mich gegangen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast dich lange geziert und bist immer von Album zu Album gesprungen. Und im Nachhinein ziemlich schade, dass du nicht bei den Dildo Brothers geblieben bist.
Ja. Ne? Das hätte mich sehr gefreut.
Das ja, wo ich das jetzt so hier so höre, ärgere ich mich da auch ein bisschen.
Du hattest ja noch eine andere. Diese Gothic-Rock-Band, war das Dreadful Shadows? Was war das?
Ich habe gesagt, ich hätte auch mit Secret Discovery kommen
Secret
können.
Secret Discovery, genau.
Das aus Bochum.
Genau, okay. Aus Bochum waren die, stimmt, genau. Ja, am Ende ist es die Wend von Caliban geworden.
So ist es.
Witzig, ja. Von wann ist die?
2001, glaube ich.
2001?
Ja, auf jeden Fall kurz nach der 2000er.
Ich tue so, als wenn ich es nicht wüsste. Ich weiß es wirklich nicht. Also
ich meine so.
Ist ja nur deine CD.
Ist ja nur meine CD, genau.
Hast du die eigentlich auch gespielt?
Die habe ich auch gespielt, klar. Also da
den,
ist
den
auch,
Opener-Song, ne?
Nee. Ich habe immer gespielt Tyranny of Small Misery.
Ah, stimmt.
Oder Tyranny of Small Misery.
Tyranny? Mhm. Ja, stimmt.
Aber das hatte so ein... Manowar-Gedächtnis-Lick.
Okay. Manowar habe ich da nicht
Okay, dann höre ich mir das nochmal an. Ja. Das sagt mir jetzt nämlich auch gar nichts. Also, ja.
Also ich hätte jetzt gesagt 99 oder 2001.
Ja,
von beiden.
Steht auch natürlich nicht drin, oder?
Ja, Anfang 2000.
Ja, auch so um doch, 2000 plus auf jeden Fall. Ja. 2000 plus auf jeden Fall, ja.
Das war zweite Album von Caliban, kann das sein?
Genau.
Dritte Veröffentlichung, zweites Album, ja.
Und das habe ich genommen. Ich wollte eigentlich das Debüt nehmen. Da habe ich dann aber reingehört und war so erschrocken, da wollte ich nicht zu Ende hören. Weil da doch die Aufnahmequalität doch noch ein bisschen schäppriger war als jetzt auf dem
Und
auf dem
hier
Album.
Ist auch schon wirklich, da hört man auch die Jahre, ne?
Natürlich.
Ja.
2001 steht auf
der CD. Da oben auf der CD. Ja, gut, okay. Ja.
Ja. Absoluter Wahnsinn.
Ja, und ja, ausgesucht habe ich sie mir tatsächlich, weil es gab in Deutschland zwei Bands, die den Metalcore weltweit halt nach vorne gebracht haben.
Das stimmt, ja.
Und das waren halt einmal hier Caliban und dann natürlich Heaven Shall Burn, ja, die ja dann ja auch damals die Split
rausgebracht haben. Genau, richtig, die haben
Split. Ich weiß ja auch noch, dass die Anfang der 2000er habe ich die auch mal in der Papestraße zusammen gesehen.
Genau, im Jugendzentrum noch, ja.
Genau, und ich muss immer sagen, Caliban hat mich musikalisch halt nie gepackt. War immer, ja, nennt man das Screamo, wenn die da so rumschreien? Screamo, Metalcore, was auch immer. Ja,
also gerade am Anfang war er, hat er ja eher so die kreischende Stimme.
Das kreifende Oberton-Ding.
Ja, aber gerade auf der Scheibe finde ich die Stimme sehr, sehr weit im Hintergrund.
Ja, also insgesamt ist sie schlecht abgemischt. Ne? Also das hat halt auch einfach wahrscheinlich zu der Zeit, das war ja noch... Ich glaube, da waren die noch auf ganz kleinem Label irgendwie.
Das sind ja auch Lifeforce.
Das war Lifeforce, okay, ja.
Aber mit dem Album.
Oh, hat der Andy da eine schöne Frisur? Leck mich am Arsch.
Aber mit dem Album sind die ja dann gehypt, auf jeden Fall.
Ja.
Und damit sind die am Ende auch bei Roadrunner gelandet.
Ja, genau. Also insgesamt muss man sagen, die haben sich auch so den Arsch abgespielt.
Ja.
Die haben sich das auch absolut verdient.
Die waren auf Roadrunner?
Auf Roadrunner, ach, ja.
Die sind doch damals.
Die haben fette Amerika-Touren gefahren.
Mit Killswitch Engage. Und danach sind sie bei Roadrunner gelandet und deswegen hört sich ja auch hier, die hatte ich auch noch in der Auswahl, die Opposite From Within.
Stimmt, ja.
Das war das Roadrunner-Debüt und da klingt halt total der amerikanische Metalcore durch.
Das war doch das Album, auf dem der Boris Bass gespielt hat, ne?
War das die Opposite From Within?
Ich glaube schon.
Ja.
Ich meine, das war...
Nee, ich glaube, das war eine später oder so.
Ich frage ihn doch mal.
Ja, kann ich mal nachfragen. Aber also da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich meine, da waren die schon eine Zeit lang auf Roadrunner, als Boris dann den Bassersatz gemacht hat. Er hat dann bei einer Platte, hat er da mitgemacht. Und ich glaube, der ist auch eine Tour mitgefahren. Amerika-Tour oder so mitgefahren. Aber also musikalisch war halt nie meine Baustelle. Also wenn ich die Wahl hatte zwischen HSB und Caliban, habe ich mich immer für HSB entschieden, weil die halt viel metallischer waren, viel mehr mich angesprochen haben.
Ja, geht mir genauso.
Aber nichtsdestotrotz, also allergrößten Respekt vor dem, was sie erreicht haben.
Ja.
Und,
was ich aber krass fand, wirklich, habe jetzt nach 20 Jahren da wirklich mal reingehört. Und mein erster Gedanke war, boah, das ist aber auch nicht gut gealtert. Ne? Also auf der anderen Seite, habe ich gerade auch schon zu den Jungs gesagt, wenn du dir die Scheibe anhörst, hörst du genau, was zu dem Zeitpunkt, was Hardcore, Metalcore im Pott war.
Ja.
Ne? Dieser Slayer-Core, sage ich jetzt mal so, ne? Auch wie aus Belgien, was Archangel waren, genau, und so weiter.
Genau, du hörst
ne?
halt das Snapcase-Schlagzeug, hörst du das da im Hintergrund.
Genau.
Ja, aber leider nur in schlecht.
Ja, genau. Und
das nein, ist ja jetzt ohne, dass er böse klingen soll, aber Snapcase hatten ja tatsächlich hat gerade die Snare hat geknallt, ja,
genau.
Wie Sau.
Und das fehlt dem Album halt komplett.
Ja,
dieses wuchtige Schlagzeug halt, ne? Und das ist halt sehr schade. Aber das ist halt wirklich eine Blaupause, du hörst dir das an und du weißt genau, was damals funktioniert hat und weshalb auch Caliban funktioniert haben.
Ja.
Und Caliban waren halt dann immer am Ende, muss man sagen, einfach 10-15% besser als alle anderen, weshalb die es am Ende auch geschafft haben. Mhm. Ja? Das muss man einfach sagen.
Was ich total spannend finde, als ich dann mal in die Platte reingehört habe, eigentlich sind wir komplett wieder in der ersten Folge angekommen, weil gleiche Zeit wie die Springwater, sehr viele stilistische Elemente, die sehr gleich sind, weil die für die Zeit halt einfach waren. Springwater ein bisschen metallischer als Caliban. Caliban ein bisschen auch so durch diese Melodien, durch dieses, ich habe es immer böse Mädchen-Metal genannt, ne, aber halt einfach anders, melodischer, screamiger, anders, aber trotzdem hat es für mich so in die gleiche Kerbe geschlagen.
Also du hast, naja, geht so. Also ich fand Springwater alleine von den Typen her, weil ich die ja auch kenne, die haben einfach einen anderen Background gehabt. Also da ist mehr so dieser latente Death-Metal-Background.
Absolut.
Den höre ich jetzt hier bei Caliban tatsächlich nicht. Also da höre ich eher...
Ja, aber die Stilelemente...
Wie gesagt, ja, aber dieses Slayer-mäßige, ne? Ja, so vom
du
Riffing
hast halt
her.
So diese Tappings die, mit drin. Du hast diese...
Ja.
Diese Tonfolgen, das Riffing, also ich finde, das ist an einigen Stellen schon sehr nah beisammen. Mit einem völlig anderen Background gebe ich dir recht und Springwater viel metallischer. Aber ja, du hast ja recht, aber die sind trotzdem ähnliche Zeit.
Ja, ist die gleiche Zeit.
Mit einer ähnlichen
Intention, ja.
Mit einer ähnlichen Stilrichtung, aber in zwei unterschiedlichen Bereichen.
Ja, da war halt auch Springwater war immer auch ein bisschen chaotischer. Naja, ja, die haben.
Ich lache aber auch ein bisschen mit deinen
Typen. Ja, natürlich, da lache an den Typen. Nein, nein, aber ich glaube aber auch, also wenn man sich da so anschaut, so was Caliban zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Also an mir ist es komplett vorbeigegangen, da war ich in meiner Death-Metal-Bubble. Ne, so, ja. hatte ich mit diesem ganzen Metal-Core, Hardcore wirklich null Schnittpunkt.
Aber also, Bubble ist genau das Thema, weshalb haben den HSB auch anders geklungen als Caliban. Weil Caliban komplett in dieser Robot-Bubble drin waren.
Ja,
wo wir so viele Bands hatten, die sich, die halt gleichzeitig halt angefangen haben, Musik zu machen. Und mal professioneller, mal weniger professioneller. Aber du hast zu dem Zeitpunkt, hast du in dem Metier, in dem Genre, hast du einen Sound gehabt, der Pott war. Und das war
so. Das kann sein, ne? Wie gesagt, aber
mit Auswüchsen und so weiter. Ne? Aber und du hast halt Caliban gehabt, du hast halt, das muss man halt auch dann auch so Bands wie Jane aus Duisburg, aus Nairi gehabt und so weiter. Das waren halt super viele Bands.
Ich zuck einfach mal mit den Schultern. Ja, ja, ja. Ne?
Das kenne ich alle, weil mir irgendjemand ins Roxy mitgebracht hat. Ne,
also, okay. Genau. Also, ne, also, und du hast halt einfach damals einen gewissen Sound gehabt, der im Pod gespielt wurde, was später dann zum größten Teil dann halt dieser ganze Beatdown, damals noch Tough Guy-Kram, wo wir uns auch mit Boris drüber unterhalten haben.
Ja,
ne?
Ja, das kam ja danach noch.
Das so kam später.
Zwei, drei Jahre später.
Das kam später.
Das dann an.
Genau. Ja, ja. Und da war dieser ganze, ich sag mal, dieser ganze Kram, die noch so wo Caliban raus erwachsen sind, der war weg und wurde dann halt im Grunde genommen später dann durch diesen ganzen Tough Guy-Kram halt dann halt.
Ja, nee, der war nicht weg, aber ich glaube, der ist halt in eine andere Richtung gegangen. Du hast halt.
Ja, ja, okay.
Ne, du hast halt
Hardcore diesen, und Metalcore irgendwie. Ne,
ja. Da haben sich dann nachher so andere Metalcore-Bands aus dem amerikanischen Bereich, SLA Dying und sonst was, die dann auch deutlich metallischer noch waren, entwickelt. Und ich glaube, dann ist das so eine. Dann haben die Sachen nicht mehr zusammen stattgefunden. Yeah, dann waren die so ein bisschen separiert. Und je nachdem, wo du dann mehr unterwegs warst, hast du mehr das eine oder das andere wahrgenommen. Aber was mich mal interessieren würde, bist du reiner Musikhörer oder hast du auch selber Musik gemacht?
Also ich spiele semi-schlecht Gitarre. Ich habe jahrelang Keyboard gelernt.
Okay.
In der Schulband dann auch kurzzeitig Keyboard gespielt. Und dann war ich für ein Dreivierteljahr in einer Schrammelpunk-Band. Und wir hatten ein, zwei Auftritte.
Okay, und dann hast du gesagt, nee, hinterm DJ-Pult stehen macht mir mehr Spaß.
Das ist ein Studiumthema?
Nee, das war sogar noch, das war ganz am Anfang des Studiums. Ja. Aber Gitarre konnte ich halt, also ich kann weder Gitarre noch Keyboard spielen. Ich habe mir halt als Jugendlicher die Hand gebrochen. Die ist schief zusammengewachsen und seitdem habe ich da halt eine Bewegungsbehinderung drin und ich kann halt keine Powerchords vernünftig greifen. Und die großen Akkorde beim Keyboard, das tut einfach nach 10 Minuten weh und dann macht das halt keinen Sinn mehr.
Okay.
Aber musikfanatisch war ich halt schon immer.
Okay, ja. Hat mich jetzt gerade bloß mal so interessiert, weil wir so viel über irgendwelche musikalischen Sachen gesprochen haben.
Ich habe gerade nur gedacht, okay gut, wenn du keine Powerchords greifen kannst, der Drop-Tune.
Ja. Nur noch.
Gib immer einen Weg.
Aber konntest du das, warst du eher ein Bandhörer oder ein Genrehörer? Kannst du sagen, du hast mit dem Genre angefangen?
Also pass mal auf, wenn einer Dildo Brothers hört. Ne?
Dann muss das schon ein guter Mann sein. Ne?
Ja, absolut. Absolut. Anders geht nicht.
Ja, meine erste Rockplatte war tatsächlich Europe. Damals, mit Final, wo Final Countdown drauf war.
Okay, also du warst schon eher für die schmissigen Sachen da vorne
gehen,
auf jeden Fall.
Naja, und dann ging es halt los. Wir waren auf Malle im Urlaub, also meine Eltern und ich, und da habe ich ein Maiden-Shirt gesehen und ich fand das Shirt so geil und kannte die Band aber gar nicht. Und hab mir das Shirt geholt und kam dann mit deinem ersten Schultag zur Schule und dann sagte ein Freund von mir, ja, voll geile Band, da sag ich, kannst du mir das mal ausleihen? Ja, dann hat er mir das ausgeliehen.
Ich hab mir das Shirt gekauft, aber ich kenne die
Band. Genau, aber gut überspielt auf jeden Fall, gut überspielt.
Ist geil, welche Platten hast du denn von denen? Ja, die habe ich nicht, gib mir die mal rüber.
Genau, und er hat mir dann die Live After Death mitgegeben. Und das ist ja eines der geilsten Live-Alben aller Zeiten.
Ja, Wahnsinn.
Und damit hat es mich dann halt auch gepackt. Und parallel dazu habe ich Rollenspiele gespielt im CVJM.
Was hast du denn an Rollenspielen gespielt?
Was waren das damals? AD&D?
Ah, okay.
Das also, schwarze Auge, ja. Sowas halt. Nee, nicht hier mit Verkleidung und so.
Nein, das ist mir schon klar. Nein. Aber du hast so wirklich... Genau.
Penetrator,
aber pimmelfrei.
Also, ein großer Tütü.
Aber also, du hast mit schönen Klassikern. Okay, ja, okay. Wobei, ja gut, und da hast du dann wahrscheinlich dann deine Jungs gehabt auf einmal, die auch was ja. nicht gehört haben, oder was?
Nee, da hat einer der Jungs...
Sorry.
Habt ihr?
Nein.
Braucht, glaube ich, noch.
Wollt ihr euch einmal kurz abduschen?
Oh, schön. Ja. Boah, das Bild habe ich jetzt vor Augen.
Ja, Entschuldigung, wir wollten ja nicht.
Kein Problem.
Sorry. Das ist so schön, zu viel kann man auch Parallelgespräche
ja.
führen.
Ja, deswegen. Sehr gut. Oh, sorry.
Setzt dann am besten dann später dann im Mix auf jeden Fall euer Gespräch auf den linken Kanal ja. und uns auf den rechten Kanal.
Ja, also. mach ich. Versprochen. Ja. Versprochen.
Da hörst du nur Lachen bei uns.
Ja deswegen. Mach ich so, okay.
Nee, beim CVJM hat dann tatsächlich jemand mal Warrior's Prayer mitgebracht. Von die Geschichte auf der Kings of Metal von Manowar.
Ach du Schande.
Und ja, ich fand die Geschichte so geil. Und Musik hat mich damals ja nicht interessiert und ich habe das Album gesucht und ich habe es nirgendwo gefunden.
Ja.
Ich bin wöchentlich mit dem Fahrrad dann zu Karstadt gefahren, ja. jedes Mal geguckt, war nie da und irgendwann nach Monaten war die dann mal wieder da. Dann habe ich die erstmal woanders einsortiert, bin nach Hause geradelt.
Hab meine Mutter, auch geiler
Klassiker, der Klassiker.
Klassiker, klar. Hab meine Mutter eingepackt.
Hat eigentlich, glaube ich, jeder von uns schon gemacht,
ja,
oder?
Natürlich.
Ich muss ganz sagen, ich kenne mich total wieder. So, oh, das ist die einzige.
Ja. Ich pack immer mal zum Schlager.
Genau.
Immer Schlager. Da guckt bestimmt keiner bei Schlager. Das will keiner haben.
Und dann sind wir tatsächlich mit dem Auto da nochmal hingefahren. Ich habe mir die gekauft und musste die zu Hause natürlich auch direkt auflegen. Meine Eltern total erwartungsfroh dahinter. Und dann kommt da halt Heavy Metal. Ne?
Und dann so...
Oh. Dann sagt mein Papa, mach den Scheiß aus, sowas hörst du nie wieder. Und meine Mutter sagte, ach, lass ihn doch, das ist doch nur eine Phase.
Ja, genau.
Ja, das ist jetzt 30 Jahre her, ne?
Und die Caliban hast du auch bei Schlager einsortiert, damit du die dann kriegst? Oder wie
die habe ich tatsächlich mitgebracht bekommen ins Roxy.
Okay, das heißt, die wurde dir zugespielt im Roxy.
Genau,
wollte ich gerade sagen.
Hattest du die vorher auf dem Schirm oder gar nicht so?
Die Band gar nicht so, nein.
Aber nee, die Band meinst
also die Band auch nicht. Die habe ich im Roxy tatsächlich kennengelernt.
Okay. Waren das Jungs von Caliban selbst, die dir dazu gespielt haben?
Nö, ein Gast hat die mal mitgebracht. Okay. Und das war zu der Zeit, wo man sich dann eine private Sicherheitskopie gezogen hat.
Ja,
genau. Damit man das halt vorgeht.
Genau, von den eigenen Sachen halt, wie man es halt sicherheitshalber gemacht hat.
Ja, natürlich. Die brauchte man auch. Das ist ja auch vernünftig.
Ne? Absolut.
Und, aber was ich an den Alben damals halt so richtig geil fand, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, das war zu der Zeit, wo man halt von Breakdowns, Gänsehaut und Glücksgefühle bekommen hatte. Wenn du dich da mal so zurückversetzt, mittlerweile sind Breakdowns, gehören ja wirklich...
Ja, braucht kein Mensch mehr.
Nee, genau.
Aber damals war es
einfach so, das Lied ging los und auf einmal kam so ein fetter Breakdown und du sagst da, boah, geil, ey, sowas.
Was passiert denn jetzt gerade hier?
Ja.
Und heute hast du da diese Ultra-E-Mosch mit Subbass und noch irgendwelche...
Wobei, das war auch ein Thema, als die ersten Bands diese Subbass-Geschichte gemacht haben, war das auch nochmal für kurze Zeit auch nochmal so ein Pusher.
Ja.
Aber das war schon lange nicht mehr so...
Diese Tunings und die Zerre von diesen ganzen New-Metal-Sachen, die dann kamen, die dann auch nochmal irgendwie so einen eigenen Sound wieder gebracht haben. Wir haben uns ja vorhin noch auch über neuere und aktuellere Sachen unterhalten, als wir reingehört haben. Und wir haben schon für uns auch festgestellt, wir mögen den neuen Kram eigentlich nicht so. Also Dennis und ich haben festgestellt, wir sind da...
Beratungsresistent.
Ja.
Ich komme da nicht rein. Sorry, wir
nehmen da so die Rolle von unseren Eltern ein, die damals bei uns gesagt haben, also die alten Sachen, das klingt einfach besser, das neue Zeug, das kann man sich ja nicht anhören.
Ja, und, das neue Zeug, das klingt so digital, die alten Sachen, die sind halt noch, wie du schon sagtest, ne, solche Dinge wie Deep Purple, 8-Spur-Aufnahme, ganz andere Qualität vom Sound, viel mehr Raum und solche Geschichten. Dann, ja, gut, kamen die 80er. Du hast dann solche Platten, was ich Mess of Puppets als Beispiel, die dann schon relativ trocken waren. Und heute hast du halt Platten, wo ich einfach nur noch, also das, was ich vorhin gehört habe, da konnte ich nur noch einen Regenbogen kotzen, wenn ich ein Schlagzeug höre, das wirklich von vorne bis hinten getriggert ist. Und null Dynamik und
Sehr steril, ne? Also ich glaube, steril ist so, das hast du damals schon so bei Fear Factory oder anderen Sachen gehabt, die dann...
Aber da hat zum Sound gepasst.
Ja, ja, das war aber auch so dieser Industrial Sound, genau, den die da ein bisschen mit reingebracht haben. Aber da hast du halt so dieses Sterile das erste Mal so gehabt. Bei Pantera, beim Schlagzeug hast du das extrem gehabt.
Ja, aber die haben das Schlagzeug ja noch zumindest selber gespielt. Ey, bei manchen Sachen, komm, ey, da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich glaube nicht, dass die Schlagzeuger tatsächlich im Studio gehen und das einspielen an vielen Stellen.
Nee, also die haben alle
ihren Stellen wird das nur noch programmiert.
Ja. Nee, die haben alle Angelo Sasso.
Was haben die?
Okay.
Jetzt gucken
drei Leute
doof an, ja?
Ich dachte, ich habe jetzt hier voll den Brüller geleistet. War doch damals, als Running Wild das erste Album mit Drumcomputer eingespielt haben. Und der Rock'n'Rolf hat doch steif und fest behauptet, das Schlagzeug wurde von Angelo Sasso eingespielt.
Der Name sagte mir jetzt nichts mehr.
Die Story kenne ich, aber den Namen kenne ich nicht, ja.
Ja gut, okay, das ergibt Sinn. Ja. Aber tatsächlich, also für mich klingt das, also wenn... sag ich mal so, also wenn ein Schlagzeuger es wirklich schaffen sollte, ne, so auf die Snare zu hauen, dass sie tatsächlich immer zu jedem Zeitpunkt im Song gleich klingt, ne, dann...
Derek Roddy.
Auch der ist auch nur ein Mensch.
Natürlich, also von daher, das macht doch nur Spaß. Aber der geht ja schon nah Richtung Maschine und trotzdem kriegt er das nicht ansatzweise.
Ja, natürlich nicht, das ist Physik, wie willst du das machen? Ja. Du kannst ja nicht den Muskeltonus immer zu 1000% gleich haben, immer
allein
auf die gleiche Stelle zur Haut.
Besonders nicht bei einem Song, der 4 bis 5 Minuten geht oder so.
Das ist unmöglich. Und deswegen, neue Platten, ich kann es schlecht ertragen. Wirklich nur. Also das ist leider so.
Mir fehlt tatsächlich die Dynamik der alten Alben. Du hast halt viel laut-leise gehabt und heutzutage ist alles nur noch drauf ausgerichtet. Es muss laut sein, damit es halt aus dem anderen raussticht, weil die anderen sind genauso laut. Ja. Also hier diese Loudness Wars.
Ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Der Dezibelkrieg, der ist ausgebrochen. Da haben wir, glaube ich, Metallica auf der, wie hieß die, Hardwire?
Ja, die klang...
Nee, gar nicht Hardwire, Death Magnetic war das, ne?
Genau.
Die haben die doch auch vollkommen drüber produziert, die einfach nur grässlich klingt. Ja. Weil der Kompressor dann doch ein bisschen zu viel an der Stelle und der Limiter dann doch ein bisschen zu hoch angesetzt. Ne? Also.
Wobei, ich habe letztens nochmal bin ich im Auto gefahren, habe mich gefragt, was mir immer wieder auffällt, ist diese Normalisierung bei Streaming-Musik halt. Ne? Und da habe ich mich gefragt, ist das die Anlage im Auto, die diese Normalisierung macht, oder ist es der Streamingdienst, der die Normalisierung macht? Das ist immer sehr krass, wenn du halt Intros hast mit Akustikgitarre, wo die Akustikgitarre lauter ist als der ganze Song, der später kommt halt. Ne?
Genau. Ich glaube, es gibt bei Spotify aber auch eine Möglichkeit, die Dynamik, glaube ich, einzustellen.
Ah, okay. Ich muss mir das
mal angucken. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Aber das Phänomen, was du gerade geschildert hast, das kenne ich auch. Das nervt.
Ja. Besonders halt, wenn das auch in der Mitte ist, ne? Wenn du zum Beispiel Breaks hast oder so und auf einmal dieser Algorithmus da reinhaut, ne? Und denkst du so, was zur Hölle ist denn da jetzt los, ne?
Ja, aber insgesamt auch bei der Band, wenn man da reinhört, du merkst halt auch, die ist halt wirklich eingespielt, die leiert an manchen Stellen, was nicht schlimm ist, ne?
Finde
halt
ich gut.
Einfach, also du merkst halt einfach, die ist eingespielt, du merkst halt auch, eine gewisse Limitierung noch bei der Platte, also die später sind die Musiker da auch gereift. Wenn ich mir heute angucke, dass der Marc sein eigenes Camper-Set da macht und Hut ab, auch was er da an Studio-Sachen macht, der Marc, das ist halt schon echt krass und auch richtig geil. Die haben sich auch viel davon einfach echt erarbeitet und ist alles cool, aber ey, ich werde nicht warm mit denen. Ne? Also egal, ob ich jetzt neuere Platten oder alte Platten von denen höre, das ist einfach, tut mir leid, das ist eine große Essener Band, ne, aber kann ich nichts mit anfangen.
Den lustigsten Kommentar, den habe ich gerade bei YouTube gelesen. Wir haben YouTube angeschmissen und haben nochmal die Band, haben wir nochmal uns angehört. Da hat ein Kommentar, der war dann darunter, das ist kalt, also halt eben auf Englisch, ne, frag mich jetzt nicht mehr genau, wortwörtlich, auf jeden Fall sinngemäß, das ist Caliban, warum machen die denn heute so einen Scheiß und nicht sowas wie früher? Fand ich schon sehr interessant. Ne?
Ja, also die haben schon einen ordentlichen Dreh gemacht, was ihren Stil angeht und die haben mich auch zwischendurch total verloren. Jetzt die neue finde ich wieder ganz okay, aber ist halt auch nicht mehr
meins. Dystopia oder wie die heißt?
Dystopia müsste das sein, ja.
Wir reden jetzt nicht über den Schlagzeugsound, ne, Dennis?
Das ist so steril, ey, sorry. Du hast dann natürlich auch immer eine super gute, druckvolle und vor allen Dingen auch saubere Platte, klar. Ne? Die klingen dann immer sehr aufgeräumt und du hast ein richtig auch ein schönes Stereobild und alles kannst du damit auch wunderbar erzeugen, weil ich auch toll finde, überhaupt gar keine Frage. Aber mir fehlt tatsächlich oftmals dann die Dynamik. Die geht dann flöten, leider. Dann
ja, aber das lieber ist auch das, was Markus eben meinte. Ne? Ja, so, ja. Durch dieses extrem sterile, ja. geradlinige hast du nicht mehr diese Schwankungen drin, ja, du hast nicht mehr dieses Gefühl drin.
Die Dynamik fehlt. Ne? Also da habe ich das lieber zwischendurch mal verwaschen. Ja. Ne? Ein bisschen matschig an einigen Stellen, wo du dann einfach nur denkst, so
ja, hier sitzen halt vier alte Männer am Tisch, die alle der Meinung sind, früher war alles besser.
Ja, nicht unbedingt. Genau. Aber das, wenn wir jetzt mal zu so einer Band wie Edge of Sanity zum Beispiel zurückkommen, da, dieser Band hat immer geholfen, dass die immer noch irgendwo diese ein paar Prozent Punk-Attitüde halt drin hatten, die das immer sehr, ich sag mal, sehr humanized
halt leicht hat. Rotzige.
Genau, immer genau, ja, genau. Mhm. Und da, das klang halt alles echt. Ne? Und das klang halt nicht alles so zu 1000% kalkuliert. Und du hast einfach gehört, dass da eine Band war aus verschiedensten Typen, mit verschiedensten Genres im Hintergrund. Ja gut, und auch mit verschiedenen Ansichten, wie sich halt im Laufe der Jahre halt rauskristallisiert hat, wie man halt so eine Band führt. Ne? Aber da merkst du halt, dass da heute sehr viel mehr Kalkül drin ist. Und manchmal ist es schöner wäre, einfach mal so ein bisschen wieder ein bisschen mehr Rotz reinzubringen.
Ja, halt, ne? Das hast du zum Beispiel oft erwähnt. Also das merkst du auch, dass die Riffs dann teilweise, die haben die aneinander geschossen.
Ja.
Ne, wo die heute, sag ich jetzt mal, die haben dann einen Song, der besteht aus 10 Riffs, da machen die heute 3 Songs raus.
Ja.
Ne? Ja. Blöd gesagt. Ja. Aber das war dann damals so. Ich kenne das ja selber. Du schreibst einen Song und denkst, ja, da muss noch was rein oder da ist zu wenig. Ne, und man denkt im Grunde genommen jetzt nicht darüber nach, mache ich jetzt einen guten Song? Nee, ich möchte halt eben so viel da reinknallen, wie gerade irgendwie möglich ist.
Und hast du noch eine Idee und noch
eine Idee. Und noch eine Idee und das ist geil. Und dann hauen wir dann auch noch da rein. Ach, guck mal, der Song, der geht jetzt 5 Minuten, scheiß drauf, weißt du, dann schmeißen wir dann
noch eine Variante von dem rein.
Ja, weißt du was, oder wir machen jetzt das eine Riff, das spielen wir nicht 4-mal, das spielen wir dann nur 2-mal und dann machen wir dann noch ein anderes mit rein. Ja.
Aber Dennis, ich glaube, was halt, Entschuldigung.
Nee, mach du.
Ich glaube, der Unterschied ist halt einfach, zu der Zeit gehst du mit Freunden in den Proberaum, um Musik zu machen, weil du Spaß daran hast. Und weil du dich austoben willst. Dann kommst du auf Roadrunner, du bist auf einmal Profimusiker und musst liefern.
Ja, gut,
du musst abliefern. Und du musst dann irgendwo auch gucken, was wird gerade gefordert am Markt, was funktioniert gerade gut, was passt zu unserer Mucke, wie passt du dich, ist ja, die Entwicklung machen ja viele Profibands. Na, und wenn du halt irgendwann an dem Punkt bist, dass du davon lebst, dass du damit deinen Lebensunterhalt bezahlst, ja, dann machst klar, du das, was funktioniert. Und dann machst du dir halt auch die Überlegung oder denkst dir, okay, hier brauche ich ein Singalong, wo die Leute, die Fans mitmachen können. Hier muss ich irgendwas machen. Was weiß ich, hier brauche ich jetzt einen Beatdown, hier brauche ich jetzt das. Das ist kalkuliert. Ja. Irgendwann wird es kalkuliert. Und solange wir in dieser Bubble sind, dieses romantische Musik machen für deinen eigenen Geschmack, für das, worauf du Bock hast, das ist was anderes, als professionell Musik zu machen.
Ja. Ja. Und vor allen Dingen, was ich da noch dazu sagen wollte, ist, du hast dann auch, je erfolgreicher du wirst, hast du dann halt auch irgendwann einen Produzenten da hängen.
Ja, genau.
Und der Produzent sagt dann halt, ey, hör mal, das Riff hier, das ist jetzt aber unnötig, das ist zu viel. Da kommen die Leute nicht drauf klar, mach mal hier einen Song mit nur 2-3 Riffs statt mit 5-6. Und das merkst du halt bei ganz vielen Bands, die dann halt auf einmal mit einem Produzenten aufnehmen.
Das beste Beispiel dafür ist dieses Video von Metallica.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Hier in der Half in the Life of Metallica, als sie das schwarze Album aufgenommen haben und der Bob Rock ganz klar an einigen Stellen, so wie man das so da sehen konnte.
So richtig weggestrichen hat, ne?
Ja, der hat dirigiert, der hat gesagt, ja, pass mal auf, ne, sing das mal nicht so, sing mal mehr so. Ne? Das Riff ist gut, das Riff ist scheiße, mach das weg, spiel das länger, mach das in dem und dem Tempo und so weiter. Also der hat die schon, ja, im Grunde genommen hat er denen die Anleitung dazu gegeben, eine Platte zu schreiben, auf der im Grunde genommen nur Hits drauf sind tatsächlich, ja. Ne? Was Metal-Bereich angeht. Ne? Kann man gut finden. Ich war ja nie so ein Fan vom schwarzen Album, muss ich dazu sagen. Im Nachhinein, ja.
Also ich finde cool. So ein paar Songs ganz gut von der Platte. Ne?
Ja,
so
aber auch die ist kalkuliert. Das ist eine Platte, wo man einfach sagen muss, die ist tatsächlich komplett von vorne bis hinten kalkuliert.
Ist eine Produzentenplatte.
Ja, aber die kann ich auch erst 10, 15 Jahre später fand ich die dann gut, nachdem dann sowas wie Load und Reload und sonst was kam.
Wo da wusste man das so schätzen auf einmal. Ne?
Da wusste man auf einmal, boah, das Black Album ist ja doch ziemlich geil.
Was ist denn hier los?
ja, gut. Aber da ist mit Set But True mit das fetteste Metallica-Riff aller Zeiten drauf.
Ja, Das stimmt allerdings.
Okay. Ja, ja. Wobei ich auch sagen muss, ich mag auch Wherever I May Roam.
Ja. Also, ich mag die ganze Platte. Die ist halt nur totgedudelt.
Boah, als Nothing Else Matters kam, war ich raus tatsächlich. Ich habe die damals bei Olszewski bei uns in Bottrop. Ne, hatten wir so einen kleinen
Elektrohandel.
Ja, Elektrohandel. Da kriegt man auch Waschmaschine etc. pp. Und Metallica-CDs früher.
So ein typischer Elektronik-Paar EP.
Ja, und ich war damals mit einem Kollegen, war ich dann da nach der Schule. Und die hatten dann halt so obligatorisch einen Plattenspieler da stehen und CD-Player. Und mein Kollege hat dann die einzige Metallica-Platte, die dort war halt zu einem Zeitpunkt zum Verkauf, weil die restlichen, die waren schon alle verkloppt, hat er dann aufgelegt, hat den ersten Song angemacht, hat mich angeguckt, hat den zweiten Song gedrückt, hat mich angeguckt, hat einen dritten Song und dann kam, glaube ich, als viertes sich an Forgiven, ne?
Ja, kann sein, ja.
Und dann
hat
der Kollege die Kopfhörer genommen, weggeschmissen und ist heulend abgehauen. Und das ist kein Witz.
Und acht war Nothing Else mal das, glaube ich.
Das ist kein Witz, der ist heulend abgehauen. Und ich habe dann nur geschrien, ich sag, warum? Hallo?
Und das ist nicht mehr mein Metallica.
Genau. Und dann hab ich den Kopfhörer genommen und hab gesagt, ey, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Hab den ersten Song Enter Sandman, hab gedacht, ey, was ist das denn? Zweiten Song, dritten Song, vierten Song und irgendwann war ich dann bei Nummer 8, Nothing Else Matters. Und
war
dann,
8, ne?
Ja, ich glaube schon. Ja. Und bin dann zu einem Verkäufer und habe gefragt, ob das tatsächlich die richtige CD sei oder ob das ein Fehldruck ist. Nee, ist schon richtig. Und da war für mich dann tatsächlich so der Moment, wo ich gedacht habe, irgendwie ist das ja schon schäbig. Und eine Woche später kamen irgendwelche Kids bei mir damals in der Realschule auf mich zu mit Chiemsee-Pullis und haben gesagt, Alter, Metallica, ne? Ist voll geil. Und da war für mich der Drops gelutscht. Ich dachte, wenn die jetzt schon die ganzen Poser-Arschloch-Kids da hören.
So was selber bei Dennis an extrinsische Motivation, nicht mehr Metallica genau, gut richtig. Zu finden.
Ja, genau. Das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, lass mal, wenn schon die Jungs in Chiemsee-Pullis und wie hießen die?
In Chiemsee und Homeboy-Pullis.
Diesel-Shirts und Vogue-Schuhe oder ich weiß das nicht mehr.
Oder am besten vielleicht noch ein Blue-System-Pulli.
Ja, genau. Ja, da war vorbei. Als sie das gut fanden, war für mich Metallica tatsächlich gestorben. Also da konnte ich nichts mehr damit anfangen.
Aber das ist auch der Grund, warum es unsere Musik noch gibt. Weil halt Leute, die halt nicht mehr so szene-spezifisch sind, das auch hören.
Ja.
Sonst wären wir schon längst wieder im tiefsten Untergrund versunken.
Auf jeden Fall. Nein, das
ist gute Seite. Das ist ein Frage. Gutes Thema. Du brauchst halt zwischendurch immer mal so ein Grave-Digger sozusagen, der halt das Genre bekannt genug macht, dass genug neue Leute dazukommen, um dich nicht sterben zu lassen. Nicht ohne Grund ist die Gothic-Szene halt ist tot, ne? Also das muss man einfach mal so sagen.
Die Gothic-Szene ist tot. Aber Crematory versuchen es doch.
Oh!
Ja, da hat er einen ausgepackt.
Genau. Crematory.
Boah, ganz ja. Bei Crematory ist es aber so, dass Crematory der Meinung sind, dass sie eine eigene Blase sind.
Wollte ich gerade sagen.
Okay, mittlerweile ist es auch so.
Ja, tatsächlich.
Boah, da wird auch der Running Gag, ne? Die kommen, glaube ich, jedes Mal.
Und ohne Witz, ne? Nachdem wir uns letztens noch mal über Crematory unterhalten haben, habe ich mir noch gedacht, ach komm, hör doch noch mal rein. Gib denen noch irgendwie noch
so
mal eine Chance.
So schlimm kann es nicht sein.
Und ohne Scheiß, ich habe da noch mal dieses Video angemacht von
vom Wacken oder
vom Wacken und hat mir gedacht so, nee, was soll das, ey,
ja, aber das ist so Onkels Niveau, ne,
das unterste Schublade, ey,
ja.
Pfui.
Ja,
das ist einfach nur Pfui. Nein. Ja, Zero Tolerance. Genau, sorry. Ich sage Nein zu Crematory. Ich mache davon T-Shirt.
Ich sage Nein zu deutschem Wasser. Nein, also das ist wirklich das beste Beispiel. Absolut dieses, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, ne? Aber dieses perfekte Paradebeispiel für absolute Betriebsblindheit. Ne? Also, wo sind wir eigentlich jetzt mittlerweile?
Ich habe keine Ahnung. Du hast die Uhr.
Ich habe Stopp gemacht.
Ich habe hier später mal angefangen. Da sind wir irgendwo so.
Ah, guck mal. Ja, gut, okay.
Oh, alles gut.
Aber sollen wir mal kurz
einmal... Wir haben noch hier unseren Weihnachtsteller.
Unseren Weihnachtsteller, genau, richtig, genau.
Wir können noch ein bisschen was schnabulieren.
Mit feinsten Sachen. Ich glaube, ich nehme auch eine Pfeffernuss, Stefan.
Oder einen Zimtstern, ja, genau. Wir müssen uns ja auf Weihnachten einstimmen.
Ja, ist schon wieder soweit. Die Weihnachtsfolge, ne?
Die Weihnachtsfolge, genau.
Das ist jetzt, glaube ich, wirklich Folge 12, ne?
Ja,
ich weiß nicht, keine
Ahnung. Ende der ersten Season.
Ja. Ende der ersten. Ja, genau. Wir haben gesagt, wir machen das staffelweise jetzt. Und wenn das gehört wurde, dann ist die Staffel vorbei. Und im nächsten Jahr starten wir dann mit der neuen Staffel. Und ich bin mal gespannt an der Stelle, was so passiert.
Ja.
Na, deswegen, aber.
Nee, aber das mit dem, dass du ein bisschen Kommerz brauchst, Markus, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch in den 90er Jahren, diese Crossover-Szene oder auch nachher diese New-Metal-Szene um die 2000er rum.
Der Grunge, der kam, alles der, aufgewirbelt hat, ja. Und auch der wurde, Grunge, ja, du musst mal überlegen. Also, es war ja auch eine richtige Underground-Szene zu Anfang, die ja sowas von kommerzialisiert wurde nachher, ne?
Aber du hast halt immer wieder so Dinge gehabt. In den 90er waren so ein paar Sachen, Anfang der 2000er waren ein paar Sachen. Du hast auch jetzt immer mal wieder so Sachen dazwischen.
Was denn?
Ja.
Hey, ich finde nichts. Also, wann war denn die letzte große Revolution in der Rockmusik? Kann mir das mal einer sagen? Also ich habe nur Grunge auf Scheibe. Danach kam
von nein, danach mehr. Kam auch groß nichts oder? Mehr. Aber du hast natürlich trotzdem, so gesehen, war das New-Metal-Thema ein wichtiges Thema. Egal wie gut oder wie schlecht man das halt
ja, auch diese ganze redet. Crossover-Nummer war relativ groß. Ne?
Also, ja, aber so groß wie Grunge damals?
Nein, glaube ich nicht.
Oder? Ich weiß, also
doch,
für mich,
doch,
ja,
doch,
meinst
doch,
du,
doch, 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 doch,
ja, klar, New-Metal,
New-Metal, überleg mal, da kommen Papa Roach her.
Stimmt.
Da kommen Korn, Linkin Park.
Ja, okay, gut,
Korn, Deftones sind auch riesengroß im Endeffekt, auch wenn die jetzt die letzten Platten eher in der Versenkung verschwunden sind.
Ja, auf der anderen Seite, hast du mal gesehen, was die für Ticketpreise in den USA nehmen, Deftones?
Ja, ne, irgendwie muss der Flat Earther sich hier
auch. Ey, wir reden von dreistellig.
Was?
Ja. Du kannst in den USA keine Show besuchen, wo Deftones unter $100 kostet.
Das gibt's doch gar nicht.
Es ist unfassbar. Ja.
Ja. Ja. Also, New Metal, glaube ich, hat schon einen Mega-Impact gehabt. Ich glaube, den unterschätzt man auch.
Aber ich denke. Also in den USA, oft, also glaube ich auf jeden Fall mehr als
ja,
bei uns.
Ja, ja,
also
ja,
ja. Ich glaube gerade so Bands wie Limp Bizkit, das war ja so College.
Also, ich erinnere Boys, nur, ne? Ich sag nur hier Woodstock 99.
Boah,
ne?
Brutal, ja.
Und das ist das perfekte Beispiel. Also Woodstock 99 ist für mich so eine Limp Bizkit-Veranstaltung. Das Publikum war 100% Zielgruppe Limp Bizkit. Ja, diese typischen weißen die College Boys, die eigentlich nur Brüste grabbeln wollen und saufen wollen und
auf dicke Hose machen.
Und auf dicke Hose machen.
Das ist ja alles. Ja, da war ja mit Vergewaltigung.
Ja,
mit
ich weiß nicht, was Pipapo.
Alles ja. Der, ja. Boah, da ja. War ja
und das ist Wahnsinn. Genau das. Das ist genau das Publikum, was halt von Limp Bizkit, also was Limp Bizkit gebraucht hat. Und eigentlich, wo Fred Durst halt auch 100% reinpasst in das Thema.
Ja, ja, das ist so richtig. Da ist schon ja. Mehr als Prollgabe. Also
genau.
Das ist schon
das ist dieses
Redneck-Scheiß.
Genau, ja. Dieses White Boy aus guten Verhältnissen, weißt du?
Ja, aber richtig, aber auf der anderen Seite hattest du dann immer noch so Bands wie Korn. Na, die ja doch, glaube ich.
Deutlich reflektierter waren einfach. Mh.
Ja, und auch thematisch einfach anders aufgestellt war. Ja, ja. Also wenn ich die erste Korn, boah, wann kam die raus? Ich weiß das nicht
mehr. Ich weiß gar nicht mehr, welche war denn die erste, aber nicht Follow the Leader.
Nein, die Self-Titled.
Die Self-Titled. Ja, okay, erstmal die Self-Titled, da kam die Life is Peachy, dann kam
die 95,
dann kam die Follow the Leader. Ja, Follow the Leader, glaube ich. Also die erste Platte, als die rauskam, habe ich die damals gehört, das weiß ich. Und ich war sehr beeindruckt davon, weil es was komplett anderes war tatsächlich.
Und der Schlagzeuger, der liefert so einen geilen Sound da drauf.
Boah, wie hieß der nochmal? David
Silve.
Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Aber der war richtig
gut. Aber auch dazu, also der ganze Sound.
94
doch 94. Schon.
Oh, super, ja, krass.
Aber also, der ganze Sound von Korn war schon sehr eigen. Also als sie rausgekommen, ich konnte am Anfang,
also,
mit der ersten Platte konnte ich erstmal nichts
anfangen. Boah, ich fand die richtig gut, ich muss sagen, aber Korn waren eine der wenigen Bands, die von vornherein wiedererkennbare Trademarks hatten.
Ja, die habe ich damals bei Headbangers Ball, habe ich die gesehen, mit dieses Video zu dem Song Blind.
Ja. Mhm. Ja,
aber auch schon. Da muss man sagen, wenn Blind angefangen hat im Roxy, dann wusste die Hälfte nicht, ob es jetzt Korn waren oder
stimmt.
Ach, verdammt, Primus.
Stimmt,
oh, ja, genau.
Weil Too Many Puppies hat halt genau den gleichen
Halt. Genau den gleichen Start.
Aber ja. Die haben auch echt
einfach geliefert. Wegen diesem krassen Bass-Sound, ne?
Ja. Ja.
Aber wenn du überlegst, die Self-Titled 94, Life is Peachy 96, Follow the Leader 98, die Issues ein Jahr später 99, Untouchables 2002, Take a Look in the Mirror 2003.
Kannst du aufhören, ich kann dir nicht mehr folgen. Ja,
also wirklich,
die haben konstant weiter veröffentlicht.
Ein bis zwei Jahre immer im Tonus, haben die immer ein Album rausgeballert.
Ja, aber die sind doch jetzt, glaube ich, wieder in Originalbesetzung, oder? Weil er ein Gitarrist
Original war, weiß ich nicht, aber
Original nicht, der Schlagzeuger ist halt schon lange
Ach weg. Genau, der Schlagzeuger, der ist schon lange nicht mehr da. Ja. Da haben die einen anderen, ne? Ja gut, aber die Gitarristen sind jetzt
Der Gitarrist wieder. Ist wieder zurück.
Ja, genau.
Der hatte ja seinen Gottestrip.
Stimmt.
Ach ja, stimmt.
Der war ja, also der ist ja streng gläubig mittlerweile und hat dementsprechend erstmal der Rockmusik abgeschworen, hat ja dann im christlichen Umfeld was gemacht, bis er dann jetzt wieder zurückkam.
Okay.
Aber besser sowas als deinen komischen Flat Earth Trip
von Deftones. Ja, das tut mir ja tatsächlich wirklich in der Seele weh. Also wenn ich den Scheiß von diesem, wie heißt der nochmal, Steve Carpenter oder so, ne?
Genau, ja.
Von Deftones. Also der Typ, der hat ja so an der Waffel. Ich meine, das ist ein begnadeter Gitarrist, ein super Songwriter. Und eigentlich auch immer ein cooler Typ gewesen. Also wenn ich Interviews mit dem früher gelesen habe, ja, total bekifft und auch mal ziemlich daneben, ne? Aber nie so ganz raus aus der Welt.
Aber trotzdem fertiger Typ, ey.
Ja. Der ist ja sowas von fertig mittlerweile. Hier dieses ganze Pizzagate und
ja, das ist ja voll drin, das ist voll drin.
Flat Earth und ich weiß nicht, also boah.
Anstrengend auf jeden Fall, ja.
Anstrengend, mit dem würde ich nicht in der Band spielen wollen, ehrlich. Also da bin ich raus.
Mit dem würde ich gar nichts, egal was machen, nee. Ja.
Aber wie gesagt, Korn, so im Gegensatz zu Limp Bizkit, also ich glaube, Limp Bizkit kam doch auch zur gleichen Zeit.
Nein,
müsste da,
nein später.
Limp Bizkit kam ein bisschen später.
Ja, ja kam
schon. Ende der 90er.
96 kam, glaube ich, die erste raus von denen.
Nein.
96, 97, hätte ich auch gedacht, so die Ecke.
Ich weiß die nicht. Erste müsste ja die $3 Bill Y'all genau. gewesen sein. War die 96?
Ich würde sagen.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass die so spät erst war.
Wahrscheinlich bin ich jetzt hier komplett. Wer ist schneller? Geil. Wer ist schneller?
Das ist geil. Ja, drei Typen sitzen mit ihren Handys.
Ja, ja.
Super.
Ah, 97.
97.
Ey, so spät, krass.
Ja, tatsächlich. Und die Significant Other?
Mit Lumpy. Stimmt, aber 99. Korn und Deftones waren zeitgleich.
Ja, das kann ja, sein. Ja, gut, ja, okay. Die passen zeitlich zusammen.
Bei dem Bizkit muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, Wes Borland ist auch ein begnadeter Musiker. Also ja, der Gitarrist, ja, auch seine ganzen Nebenprojekte, der hat ja zig Instrumentalalben ja, schon ja, rausgebracht. Ja. Black Light Burns finde ich großartig mit so ein bisschen Nine-Inch-Nails.
Ja. Boah, wie ist noch die andere Band, die da gemacht hat?
Big Dumb Face
ja, hat er noch genau, gemacht.
Das war eine fettige Platte. Das war eine fettige Platte, ey.
Aber der hat es auch drauf, mit geringen Mitteln viel rauszuholen, weil ich finde.
Ja, minimalistisch, ne?
Sehr minimalistisch unterwegs ja. und trotzdem hohen Wiedererkennungswert.
Ja.
Und kann man von halten, was man will, aber der hat schon gute Sachen gemacht, ey.
Ja, ich finde es immer erstaunlich. Der arbeitet ja unheimlich viel mit seinem Tremolo an der Gitarre. Mhm. Also so ein stimmstabiles Tremolo zu haben wie der Typ, ey, da träumt man ein ganzes Leben lang von. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat, aber...
Wahrscheinlich, während du 85 Milliarden Fingerübungen gemacht hast, hat er einfach seine Art zu stimmen perfektioniert.
Genau. Ja, ja, ja. Ey, richtig krass. Nein, also... Auch live, ich meine auch gerade mit seinen ganzen Maskeraden, die er macht und so weiter, ey, das wirkt halt, ne? Ja, das muss ja. man sagen. Also der fällt dann immer so ein bisschen raus aus der Band optisch, ne? Aber es funktioniert tatsächlich.
Ja, ja. Ne? Fred, das ist einfach ein Hi-O-Pi, der ja. sich gut vermarktet. Ne?
Ja, aber wie sieht
und
der mittlerweile
der aus? Fällt mittlerweile auch aus der Band.
Ja, 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 das stimmt.
Habe ich letztes Video gesehen. Ne? Ja, graue Haare, grauen Bart. Ne?
Ja?
Ja, Google ihn mal. Also.
Ja, Google mal, ja, mach mal.
Aber die haben jetzt auch ein Album rausgebracht.
Ich finde, das ist so ein Porno-Daddy-Look.
Ja. Okay. Mach mal so Fred Durst 2021.
Ja, ja. Also ich meine, ist ganz witzig, aber ja. steht ihm auch irgendwie, passt zu ihm.
Passt auch eigentlich zu allem dem, was er immer verkörpert hat irgendwie.
Ja, richtig, das stimmt. Aber die haben jetzt ein neues Album rausgebracht.
Nein.
Doch, Stefan Kuhn sagt, nein.
Doch. Nein.
Das ist schon gut, oder?
Das ist geil, oder?
Heftig. Alter, was... Geht ja gar nicht.
Ach komm.
Leute, ey.
Ich finde das erstrebenswert.
Ja. Ernsthaft? Alter, das kann doch nicht sein.
Ja doch, das kann sein, das ist er.
Ey.
Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich fand's auch schon echt geil.
Deshalb solltest du gucken, genau.
Ja, ich war auch ein bisschen irritiert,
Alter,
aber auch...
Alter, was ist denn hier los? Boah, aber der Pornoschnubi, der ist echt geil. Ey, da weiß ich noch, als du dir den in Dänemark gemacht hast, wie du...
Danke.
Oh Mann, ey.
Ja, ja, da bin ich doch in Kevins Gesangskabine reingegangen. Ne?
Ja, irgendwas war da. Ich will nicht weiter drauf eingehen.
Ich auch nicht, aber.
Aber kommen wir nochmal zum Roxy zurück. Was ich ja immer ganz schön fand damals, war ja wirklich, dass du es gnadenlos durchgezogen hast, alles an Genres durchzuspielen, worauf du Bock hattest, ne? Oder auch nicht.
Oder was gefordert war.
Aber du hast trotzdem, du hast, was Metal angeht, Oldschool-Kram gehabt, du hast so diese typischen Sachen gehabt, die eigentlich jeder gesagt hat, komm, das geht. Es lief immer Ballthrower. Du hast angefangen als auch immer nur, so ging damals ja relativ los mit Cataclysm zum Beispiel, hast du viel gespielt.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, Cataclysm lief immer.
So generell eigentlich immer ein Lied mit Sprechintro.
Genau.
Was sie eine Zeit lang auf jedem Album hatten.
Ja, Cataclysm war aber auch so eine Band, ne, die konnte ich mir live einfach nicht geben. Ne?
Auf Doch, also eine Zeit lang schon, aber irgendwann klang es einfach zu künstlich.
Du hast Probleme mit Ledermänteln, ne?
Ich hab Ledermäntel, da habe ich so eine gewisse Abneigung gegen.
Also, ich bin Fan von der Temple of Knowledge und danach kam tatsächlich für mich nichts mehr von Cataclysm. Aber ist mal so Geschmackssache.
Ja, ja. Aber was ich witzigerweise durchs Roxy viel gehört habe, war Monster Magnet.
Oh, die waren auch richtig geil.
Das war immer so ein Thema, wo ich immer, es liefen immer die gleichen Songs. Ich glaube, Negasonic Teenage
Warhead. Ja, von der Dopes to Infinity, ne?
Ja. Dadurch bin ich überhaupt erstmal drauf gekommen, mir das Album anzuhören. Das ist ein mega geiles Album.
Das ist richtig super. Ja. Das ist richtig, richtig super.
Ja. Und spätestens, als sie dann auch durch Viva 2 halt mega gepusht wurden. Ja, halt,
Space Lord halt, ne?
Genau. Ja, ist auch, man muss aber auch sagen, wenn du dir das Album heute hörst, ist es immer noch ein mega geiles Album.
Haben wir letztens auch erst wieder zu Hause gehört.
Und leider danach sind die nie wieder so gut gewesen, finde ich, wie auf dem Album.
Ja, die haben, glaube ich, weniger Drogen genommen, ne? Oder mehr? Ja, ich weiß nicht, mehr oder weniger.
Nee, danach, auf jeden Fall er hat die Drogen ausgetauscht durch Nahrungsmittel. Der hat ja dann angefangen, gerne zu kochen und noch mehr zu essen.
Ach, guck mal.
Und er hat die Musik fast komplett ausgetauscht, glaube ich.
Ne? Ja, klar, also mittlerweile.
Ja. Und also die ersten Platten, also ich glaube, das eine war die Super Judge.
Davon der habe ich auch einiges gespielt.
Die war auch mega gut. Mhm. Ja, dann die
Dopes to
Infinity. Und die dritte war der dritte, nee, war das dritte Album?
Und das war ja mit Space Lord.
Genau, wie hieß es nochmal?
Fällt mir jetzt nicht ein. Boah. Ich habe das Cover vor Augen.
Ja, ist er schon am Googeln. Wir werden es herausfinden.
Ich würde sagen, jetzt geht wieder hier die Google-Maschine los. Wunderbar.
Ich treibe mich dann lieber bei meinem Streaming-Anbieter.
Der Streaming-Anbieter deines Vertrauens.
Ja.
Ach, Powertrip.
Ja. Powertrip,
ja.
Klar.
Ja.
Und danach ging es tatsächlich ein bisschen bergab, obwohl da immer noch coole Songs drauf waren.
Aber dann auch wirklich hast du nur noch so deine Perlen auf dem Album gehabt und nicht mehr so, dass du gesagt hast, das Album ist geil.
Das ganze Album
geil. Ja, genau. Ne? Aber das war so bis 2000 so, da war eine mega geile Band. Mega geile Band. Also weil das war auch komplett... Ja, das war einfach geile, drogenbeschwängerte Rockmusik einfach, ne?
Ja,
mit einem geilen Vibe. Ja.
Gerne von der Spine of God vom Debüt habe ich auch gerne Not Seen gespielt. Das ist mit dem Kiffen anfängt.
Genau, da war die Powertrip das vierte Album, ne?
Yep.
Ja, genau. Ja.
Wie lief das eigentlich ab zu der Zeit? Du hast CD-Kisten mitgebracht und hast dann immer mal zwischendurch neue Sachen mit dabei gehabt, die du entweder zugespielt bekommen hast, wie wir gehört haben. Oder die du dir bei WOM, hast du deinen Stapel abgeholt, der für dich interessant war?
WOM gab es damals, glaube ich, schon gar nicht mehr.
Nee, stimmt, die waren schon,
vorher weg, ne? Ja, klar. Okay.
Hey, wir sind tatsächlich dann oft nach Dortmund gefahren.
Dann, zu Idiot Records, oder?
Zum Beispiel. Idiot Records, dann hast du am Bahnhof direkt Last Chance gehabt.
Genau, richtig.
Idiots Records und in die andere Richtung war noch so ein IBM und Underground-Laden, der hieß, glaube ich, Subway. Der hat aber auch recht schnell die Gerätsche gemacht. Und kann ich mich noch genau dran erinnern, da habe ich mir die Korn damals geholt. Da waren wir freitags im Soundgarden, haben einen Kasten Bier mit dabei gehabt. Ich sage jetzt nicht welches, will ja keine Schleichwerbung machen.
Hey,
wir sind hier nicht gesponsert.
Genau.
Ja gut, Kloster Andex Doppelbock Dunkel.
Boah, das ist aber schon sehr
eigenartig. Sehr speziell, davon kann man auch nicht viel trinken. Da.
Aber das ist auf jeden Fall erwähnenswert.
Ja, das ist erwähnenswert, weil das wird wichtig am nächsten Tag.
Weil es einen dicken Kopf macht, oder?
Nee, das macht keinen dicken Kopf, das macht einen dicken Darm.
Ach so, okay, auch sehr gut.
Und wir haben dann halt im Auto vorm Soundgarden übernachtet und sind am nächsten Tag dann halt vom Soundgarden aus in die Dortmunder City und dann einkaufen gegangen. Ja. Und haben
das ist schon hart assi eigentlich, ne? Das
aber sowas von. Und da haben wir aber auch die Stadt auch mit unseren Düften veredelt.
Aber auch Respekt dafür, auf dem Dortmunder Soundgarden-Parkplatz im Auto zu pennen. Da hätte ich auch Respekt vor gehabt.
Ja, mir haben sie da mal das Auto aufgebrochen. Da habe ich noch so einen schönen alten Kadett D gehabt, der letzte eckige. Die haben von der Beifahrerseite aus das Schloss einfach rausgekloppt, sind reingegangen, haben das Autoradio ausgebaut und haben es auf den Beifahrersitz gelegt.
So der Feier nach dem Motto, ach nee, ist doch nicht so geil.
Mit einem Zettelchen dabei, haha.
Naja, hätten sie den Kofferraum aufgemacht, wo alle Jacken drin waren mit Geld und Wertgegenständen.
Ei, ei, ei.
Das wäre übel gewesen. Aber die haben tatsächlich nur das Autoradio ausgebaut und dahin gelegt.
Das war so geil, wenn du da zum Soundgarden gefahren bist, an dieser Tanke da rein und dann hinten gebuckelt bist du erstmal bis zum Soundgarden gefahren. Ich weiß, beim letzten Mal gefahren, da ist ja gar nichts mehr, ne? Das ist ja so krass, ne?
Ja, ist komplett
abgerissen. Alles weg.
Das ist auch schon, glaube ich, schon wieder fast 10 Jahre her, dass sie das abgerissen haben, glaube ich.
Soundgarden, da bin ich damals rausgeflogen, ey. Kann ich mich noch
dran erinnern. Kann ich aber auch verstehen.
Aber ist euch mal aufgefallen damals?
Ja, ich habe immer anderen Menschen Getränke weggesoffen. Ja, du konntest immer die Strohhalme so zusammenstecken. Über die Schulter.
Vor der Empore.
Nee, da war so an der Theke, weißt du, über die Schulter hinweg. Ja, die fanden das irgendwie nicht witzig. Ey.
Aber das
so schon.
Ja, ach du, das war die günstige Alternative zum Saufen, ne? Also zum Bezahlen im Endeffekt. Ich,
aber das Krasse war,
jetzt nicht so tragisch.
Wenn du damals unterwegs warst, im Roxy, im Soundgarden, Planet und so weiter, das waren alle eigene Bubbles, ne?
Ja.
Also du hast halt so ein paar Leute gehabt, die immer mal hier und mal da waren und so weiter, aber es waren immer eigene Bubbles.
Wobei ich auch sagen muss, Planet war echt ein geiler Laden. Also ich bin da gerne
ja, gegangen. Ja, schon, aber das war trotzdem...
Aber ganz anderes Publikum.
Ganz anderes Publikum und auch von der Stimmung fand ich das nicht so geil wie im Roxy. Der Laden selber war cool, die Musikauswahl war cool, aber trotzdem, war das hatte immer sowas, ich finde, das Planet hatte immer so eine kalte Atmosphäre irgendwie.
Du musstest mit mehreren Leuten dahin, um Spaß zu haben. Ja. Und im Roxy oder auch im T-Club oder, naja, Pulp nicht so, aber gerade T-Club und Roxy war halt so, da bist du einfach hingegangen. Und da waren eh alle möglichen Leute da, die du kanntest.
Genau, ja.
Und Pulp oder auch Planet musstest du mit mehreren hinfahren. Dann war das auch ein geiler Abend, hat super viel Spaß gemacht. Aber alleine dahin oder nur mit ein, zwei Leuten war meistens doof. Ja.
Ja.
Wenn du dir nochmal aussuchen könntest, einen Abend aufzulegen, Saint oder Roxy, wo hättest du mehr Bock?
Definitiv Roxy, weil ich da die ganzen Leute kenne. Also ich habe ja immer noch aus der Zeit die meisten Bekannten tatsächlich.
Okay.
Die man halt im Roxy kennengelernt hat oder ums Roxy rum.
Das ist krass, wie prägend so manche Zeiten sind. Ja. Ne? Das ist echt krass.
Wie alt warst du, als du da aufgelegt hast, das erste Mal? Oder wie jung warst du?
Ja, ja.
Also jetzt sind wir ja Ende 20, haben wir gesagt.
Genau, muss ich war knapp
so 10, 11, ja, genau. 12 gewesen sein.
Ja, lass mich mal überlegen. 98, da war ich dann 22.
Okay. Ja, auch relativ jung.
Das so war eigentlich noch meine komplett... Ne? War das 22? Einmal 26? Ja, 22 passt. Von 76, ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist krass. Da warst du echt noch richtig jung dafür, ne?
Ja.
Und damals hast du dann schon nebenbei studiert.
Ja.
Wo ich gerade sagen, da hat man ja auch nebenbei nur studiert.
Ne? Ja, ja, komm, da war halt am Wochenende ein, zwei Tage. Das habe ich mit der Kellnerei auch neben dem Studium am Wochenende gemacht.
Ich habe aber dann auch noch unter der Woche noch einen Nebenjob gehabt.
Was du willst sagen, dass du trotz dieser fürstlichen Entlohnung im Roxy noch nebenbei arbeiten musstest?
Wolltest. Ich habe tatsächlich ein gutes Auskommen gehabt, ja.
Ja.
Aber davon musste ich mir dann halt auch die CDs kaufen.
Ich wollte sagen,
und es waren reichlich.
Ja.
Ja. Ja, ich habe halt 4 Koffer dabei gehabt. In jeden Koffer haben 100 CDs reingepasst.
Ja, krass.
Damit man halt die Auswahl hat. Und das war ja zu der Zeit, das war ja schon nach Napster. Ich glaube, Audio Galaxy war damals total groß. Und das, was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, da habe ich dann halt Sampler fertig gemacht mit einzelnen Songs und die habe ich dann halt mitgenommen.
Einfach, um auch Platz zu sparen, ne?
Naja, weil im Endeffekt, ich bin ja auch eine Zeit lang von Century Media beliefert worden.
Also mit Promos und so weiter, ne? Genau, ja.
Ja, aber Central Media hat auch echt viel rausgehauen. Die haben auch die ganzen, die haben auch die ganzen Magazine und so befeuert mit Material.
Ja.
Ja. Ja, die haben da viel Merch und viel.
Ja, gut, wenn Marketing wir überlegen, erinnere ich mal an unsere Doppelfolge, was die auch rausgebracht haben in den Zeiten. Ne?
Ja.
Das war,
da müssen wir irgendwann nochmal die zweite Hälfte machen, wo wir wahrscheinlich nichts kennen werden. Ne?
Ja, wobei. Wobei in den 2000ern bis 2010ern haben wir auch teilweise echt ziemliche Durststrecken gehabt.
Ja.
Ja, aber
Ja, und die CDs haben da leider ein wenig gelitten, weil die jede Woche halt reingelegt, die sind teilweise total zerkratzt.
Aber wenn du da so als Anfang 20-Jähriger den DJ gemimt hast, wie viele kamen denn da oben? Also ich meine, da wurde ja auch gut gesoffen.
Mhm.
Und die ein oder anderen grölenden und nicht ganz angenehmen Charaktere sind da ja auch mal rumgelaufen, wobei man mit den meisten ja klar kam, aber hast du immer mal so ein paar Querulanten dazwischen.
Ich.
Wie viele sind dir hart auf den Sack gegangen da oben? Und wo hattest du so Situationen, wo du halt vielleicht auch als Anfang 20-Jähriger Respekt vorhattest? Weiß ich ja nicht. Da sind ja auch manchmal Gestalten rumgelaufen, da habe ich gedacht.
Ich nicht.
Ja. Ja, wenn der Nils hochkam, dann habe ich natürlich immer direkt alles gespielt aus Angst. Ne?
Ja. Nein. Das würde ich jetzt auch sagen, ja. Genau so.
Ja. Nein, nein.
Ja, genau.
Die meisten, also wirklich, die meisten waren wirklich komplett nett. Denen ging es halt nur auf den Sack, wenn ich halt mal vergessen habe, was zu spielen. Wenn ich dann halt gesagt habe, ja, mache ich gleich.
Genau,
ich und dann kommt er 2 Stunden später wieder und ist dann natürlich ein bisschen sickig. Ja, wann kommt das denn? Ich sage, ja, scheiße, habe ich vergessen.
Ja.
Dann hast du aber auch natürlich die nervigen Leute, die alle 20 Minuten nachfragen kommen. Sei es jetzt, weil sie ungeduldig sind oder weil sie besoffen sind. Und
oder weil sie gleich gehen.
Oder das,
genau.
Ja.
Genau, wir müssen jetzt gleich gehen. Kannst du das noch eben schnell?
So läuft das Spiel aber nicht mehr.
Ja. To go.
Genau.
Und ich habe ja immer darauf geachtet, dass die Übergänge passen, dass man keine harten Übergänge hat. Und dann
habe ich nicht mitbekommen.
Ja, weil das so smooth war. Dass ja, das, genau, ein einziger, genau.
Das war ein einziger Song von Anfang
an. Ja, genau. Ja, und dann habe ich halt darauf geachtet, wie Nils schon sagte, das war ja thematisch breit gefächert, dass man halt 2, 3 Songs aus einem Genre spielt und dann halt wechselt.
Ja, ja, ja.
Und,
man darf halt nicht vergessen, du hast ja auch Sachen wie Prodigy gespielt und so weiter. Ne? Also es war ja wirklich breit gefächert. Und boah, wie hieß denn nochmal die andere, dieses andere Zeug, elektromäßige, die kam doch auch aus dem Pott. Diesen einen Song, diesen Instrumentalsong, den du auch mal gespielt hast, mit, ah fuck.
Das ist eine gute Beschreibung, also so den einen
Instrumentalsong.
Ja, der eine Instrumental. Nein, der hat, du hast da immer in Verbindung halt auch mit Prodigy.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme gerade auch nicht auf den drauf. Titel. Ne? Okay. Müsste ich zu Hause ins CD-Regal greifen.
Ja, da gab es halt so Klassiker, wo du genau wusstest.
In Progress.
In Progress, genau, richtig, genau, stimmt.
Doch kein CD-Regal. Ja. Kopf funktioniert manchmal noch.
Ja.
Ja, aber die meisten waren halt wirklich nett.
Aber hättest du es jetzt nicht gewusst, hättest du beim Hören der Folge daneben...
Ja, du weißt es nicht,
genau. Mann, bist du doof.
Du Affenkind.
Das muss man doch wissen. Siehst du, wie wir uns hier fühlen?
Ja, klar. Ja, einmal ist tatsächlich jemand, wollte handgreiflich werden.
Okay.
Und der schrie mich dann an, weißt du eigentlich, wer ich bin?
Nein.
Der hat aber auch nebenan im Nord gearbeitet. Also den kannte ich vom Sehen her schon. Er hat auch
bestimmt der Straller.
Der hat auch in der Band gespielt. Und darauf hat er halt angespielt.
War halt sehr wichtig.
Und er sagt,
welche Band war das?
Weiß ich nicht mehr.
Also so wichtig waren sie auch nicht.
Nee. War irgend so ein, ich glaube Psychobilly war es damals.
Ich dachte, das wäre der Witch Hunter gewesen.
Nein.
Der ist so voll, mach die Kamera aus!
Ja.
Was ist die für ein Bild?
Ja, aber das hätte der nicht mehr so.
Dann schrie er halt rum, das sag ich Marc und Tina, dann hast du die längste Zeit hier gearbeitet. Oh. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, ja, weiß ich, rausgeflogen. Ja, und der Türsteher, der war ja super lieb und super nett. Das war ja wirklich der Typ wie ein Bär. Und, aber der hat keiner Fliege was zu leide getan. Der hat dann einfach rausgezogen und das war's dann.
Ja.
Boah, aber wenn du den da gesehen hast, hast du auch erstmal Respekt gehabt. Ne? Hast du auch gedacht,
ja, der braucht auch nicht laut werden, ohne Scheiß. Nee. Das hat funktioniert.
Aber das war der liebste Kerl auf der ganzen Welt.
Wie hieß der nochmal?
Ja,
genau.
Das ist zu lange her.
Weil ich habe das Gesicht und die Statur noch einigermaßen vor Augen, aber...
Man ist auch immer so leicht geduckt an dem vorbeigelaufen. Man
muss es ja auch.
Man hatte einfach Respekt.
Nicht auffallen.
Ne? Das war...
Ja, man wollte halt nicht auffallen, das war halt
so. Ich meine, ich bin ja auch jetzt nicht so schmächtig, aber...
Aber auch am Anfang, so wo ich ins Roxy gegangen bin, das war halt, du hast halt immer dieses, das war halt eine Institution, weil da aber auch von den Mitarbeitern waren das halt auch mal so Leute, wo die irgendwie so krass waren, weißt du? Ich meine, ich war 15, glaube ich, als ich das erste Mal im Roxy war. Boah, wie hieß die nochmal mit den blauen Haaren, die man da... Weißt du, was
ich
meine?
Ich weiß, wen du meinst, aber...
Und das waren irgendwie so krasse Leute irgendwie, ne? So, wenn du so als Kilo oder da reingekommen bist, ne? Besonders so, wenn du das erste Mal vor dieser Stahltür standest und geklingelt hast, weißt du, oder so, oder geklopft hast, ne? Oder so. Ah, okay, gut, vielleicht war es jetzt das letzte Mal, dass ich meine Eltern gesehen habe.
Ja, genau. Aber die waren aber auch immer total korrekt. Immer. Wenn dann jemand mit einem Hemd reinkam, also wirklich schön so ein geknöpftes Hemd,
genau. Dann
haben sie nicht gesagt, du passt hier nicht rein.
Bist
haben
du
dann
sicher,
gefragt,
dass du
bist du sicher, dass du hier rein möchtest?
Ja, genau.
Weißt du, auf was du dich hier einlässt?
Und ich meine, ganz am Anfang, wenn mich nicht alles täuscht, haben ja die Bandidos noch Türsteher gemacht, ne?
Ja. Aber das war noch vor meiner Zeit.
Ja, das war wirklich ganz am Anfang.
Das ist nur noch Hörensagen.
Ja, genau. Ich kenne auch nur die Storys.
Ich muss auch gerade überlegen, wann hat das Roxy aufgemacht?
93.
Also für mich 2 Jahre nach dem Nord, ne? Ich glaube, das Nord hat 91, glaube ich, aufgemacht, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ich erinnere mich noch an diese Karte, diese blablabla Gastlichkeit seit 1900.
Ja, ja.
1991 oder sowas, ja, 93.
93, das weiß ich halt so genau, weil ich hätte gerne noch das Jubiläum 2003 mitgemacht, so eine schöne, geile, fette 10-Jahres-Veranstaltung.
Und das wurde ja halt einfach.
Und das wurde halt
zerschossen. Und dann war auf einmal die Tür zu.
Dann war die Tür zu, ja. Und mein Studium noch nicht zu Ende. Also das war schon scheiße.
Ja, das war anders geplant.
Ja.
Krass.
Was für ein Quatsch, ja.
Wo hast du überhaupt studiert? In Essen oder?
Dortmund.
Da möchte ich nichts weiter zu sagen.
Ich habe tatsächlich Informatik in Dortmund studiert, weil das war damals noch nicht so verbreitet. Da gab es nicht viele Unis, die das angeboten haben.
Wo hast du Informatik studiert?
In Dortmund.
Ja. Und jetzt können wir noch mal sagen, wo hat Ingo
Informatik?
In Dortmund. Und das ist auch die zweite Bubble, die ich noch habe. Mit denen treffen wir uns halt auch regelmäßig. Die waren auch jetzt mit auf dem Turok mit dabei, auch vom Informatikstudium.
Ach krass.
Ja.
Also immer noch, so lange kennt man sich immer noch.
Ja.
Cool.
Tja.
Ja. Man hat ja so zwei Bekanntschaftskreise. Das ist einmal die Zeit von vor dem Kind.
Genau.
Ja. Und dann die seit dem Kind.
Und die Elternbubble.
Genau. Und die Elternbubble ist oftmals interessentechnisch nicht so ganz gleich gelagert.
Ach, komm mal auf.
Ja, und wenn du dann irgendwelche alten Geschichten auspackst, ich weiß noch, vor Corona, als ich mir da, wie hieß die nochmal, Crossfaith, glaube ich, hießen die da als Headliner auf Nord oder Turok Open Air waren. So eine japanische Techno-Metal-Kombo.
Ja, das hast du von erzählt.
Da habe ich dann mit dem Klausi halt gestanden und wir beide haben dann da schön irgendwie geguckt und haben gesagt, nee, Pantera ist geiler. So sinngemäß. Und haben uns dann auch unterhalten und er hatte dann erzählt, dass er wegen Elternbubble, ne, und die kennen ihn dann nur als Lehrer mit Kindern, mit Familie. Und die sind dann zusammen zelten gegangen und dann sind so die einen oder anderen Geschichten im Suff dann mal erzählt worden. Hat er mir dann so erzählt und dann dachte ich mir so, okay, ich kenne einige Geschichten. Ich hoffe, die waren es nicht.
Ja. Und wenn dann nur gefiltert.
Ja. Und wenn dann sehr gefiltert, weil sonst ist diese Bubble leider nicht mehr existent. Ja. Das ist geil, ne? So.
Ja, aber das ist so.
Post- und Prä-Ära.
Ja, ne, richtig, ja. Ganz genau.
Lass uns mal ein kurzes Break machen.
Musst du Pipi?
Ich würde mich mal entledigen.
Ja, ja, dann tu mal.
Ja?
Ja.
Alles klar.
Mach mal Stopp, ne?
Dann machen wir jetzt einen kleinen Weihnachtsjingle.
Ding, dille, ding, ding. Nee, ans Mikro.
Das Schöne war, bei den Lavalampen, wenn du in der Lavalampe
ein paar Lavalampe
am Eingang gestanden hast, wenn du reinkamst, weißt du, wo links jetzt die Theke ist, im Turok, unter der Treppe. Und du hast das Gelände angefasst und die Lavalampe hast immer eine gezogen gekriegt. Weil das Thema Erdung nicht so ganz durchgespielt war. Ne? Das war auch ganz schön. Aber wie gesagt, mit Tanzfläche 6,66 Meter, das war auch ziemlich cool.
Und das Pentagramm ist natürlich auch Richtung Süden ausgerichtet.
Wie es sich natürlich gehört. Wie es sich gehört.
Mein Gott.
Da hat sich ja jemand Gedanken gemacht.
Detailliert. Ja. Ich fand es, wie gesagt, für mich war es immer so ein Abtauchen in so eine eigene Welt tatsächlich. Ne? Du bist dann da reingekommen und
das war halt Wochenende, ne? Mhm. Du hast halt, der Fokus war halt
ja, aber wie du schon gesagt hast, es hatte auch so ein bisschen was Okkultes.
Genau.
Es war einfach sehr elitär.
Ja.
Du warst in deinem Dunstkreis, in deiner Bubble und da konnte auch irgendwie kein anderer rein zu dem Zeitpunkt, zumindest so Ende der 90er. Ne?
Ja.
Und ja, wie gesagt, ich fand es immer, ja, für mich war es halt eben einfach so, es war einfach nur so mein Ding. Ne?
Ja.
Und das war halt einfach auch so eine Szene, in der ich mich dann auch immer sehr, sehr wohl gefühlt habe zu dem Zeitpunkt. Ne?
Ja.
Weil du genau wusstest, du kommst ins Roxy, wie du auch schon vorhin gesagt hast, Stefan, in anderen Dissen wusstest du nie, treffe ich irgendwen, den ich kenne, oder du musstest da mit Leuten hinfahren. Im Roxy wusstest du fährst dann dahin
und irgendwen
triffst du, mit dem du dir anballern kannst. Ne? Also es war überhaupt gar kein Problem. Und selbst wenn du hingekommen bist und du kanntest jetzt erstmal keinen, spätestens nach einer halben Stunde hattest du 2 neue Freunde. Ne?
Das ist genau das, was du vorhin sagtest, ne? Was du an Leuten kennengelernt hast, wie easy das war. Ne?
Ja,
weil du das jede Woche gesehen, irgendwann hast du angefangen, dich zu grüßen, weil du dich schon 10-mal gesehen hast. Ne? Und irgendwann bist du durch irgendeinen Scheiß ins Gespräch gekommen. Und man darf halt nicht vergessen, den Pedder zum Beispiel habe ich im Roxy kennengelernt.
Ja, Pedder Zörnig.
Ja. Und ich weiß dann genau, dass wir uns dann verabredet haben und unser erstes gemeinsames Date Peter und ich, sind wir zusammen nach Dortmund zu Idiots Records gefahren. Mhm. Und seitdem verbündet uns halt eine Freundschaft. Ne? Und das war, keine Ahnung, 99, 2000 oder so. Ne? Das ist mega krass. Ja,
den den habe ich durch meine Frau und ihre Schwester kennengelernt. Weil krass. Ich glaube, der hat eine von beiden angegraben damals.
Peter, wir müssen mal miteinander reden.
Ja, Peter. Den Peter habe ich das erste Mal gesehen. Also da muss man dazu sagen, habe ich den das erste Mal gesehen im Wolkenbruch. Ich glaube, die geneigten Zuhörer, die werden es jetzt nicht mitkriegen, aber hier geht gerade die Welt unter tatsächlich.
Ein Hoch aufs Flachdach.
Hey, geile Nummer. Nein, den Peter habe ich damals gesehen im Bunker Eigen. Okay. Da war ich 15 mit meiner ersten Punkband. Ne? Und wir haben uns damals auch den Raum geteilt hier, ja. Herr Röbling, ne? Ja. Heinisch, herzlichen Glückwunsch, ihr wart dabei. Und der Peter, ich glaube, wie hieß die Band nochmal? Disgust, ne?
Disgust, ja, ja, genau. Die Grindcore-Band von ihm, ne?
Ja, genau, die ja. hatte Metal-Kombo. Ja. Und da hatte der Peter noch lange Haare. Das werde ich nie vergessen. Wir waren in der 5. Etage und ich glaube, die waren in der 3. oder irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall bin ich runtergegangen und die hatten die Tür auf. Da habe ich durch die Tür reingeschaut in den Proberaum und da stand Peter Zörnig mit einem Mikro in der Hand, hat reingebürgt und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, ist das geil. Da hat mich ja. voll abgeholt, aber ich habe mich nicht getraut, da reinzugehen.
Weil die sahen alle ganz schön böse aus, ne?
Ja, der Peter ist, glaube ich, auch so zwei Jahre oder drei Jahre älter als ich. Mhm, ja, ne, roundabout, ja. Das war ja dann damals, wie gesagt, ich war 15. Die waren
Welten, ne?
Ja, die waren irgendwie 18, 19, ja, ne? Ja. Da waren ja tatsächlich Welten und hat mich total beeindruckt. An der Stelle, Peter, nochmal schöne Grüße.
Ja. Ey, sollen wir ein paar Fragen machen?
Wurde Fragen grad, antworten? Ja, ich hab mir gerade
mal. Wo du gerade so spontan zu den Karten gehst.
Da bin ich mal gespannt. Ja, komm. Ach du Scheiße, ist gut.
Ach du Scheiße, ist gut. Da bin ich nicht mehr wieder, hab ich schon wieder reingeschoben.
Zufällig.
Zufällig wieder reingeschoben, das wollte keiner. Na komm, ich mach mal hier die Fragerunde.
Nee. Ah, nee.
Ach du Scheiße.
Ach, weißt du, aber nee. Oh, nee.
Ja, hier haben wir ja wieder so, Poser-Fan oder Scientist.
Wen sprichst du an?
Weiß ich noch nicht. Wer fühlt sich denn angesprochen? Wer von euch?
Unser Gast.
Ja, wir fangen mit dem Gast an.
Also, Black Sabbath. Wie fit fühlst du dich da? Willst du eher so die Poser-Frage haben, die sehr leichte, oder bist du da schon so der Fachmann?
Definitiv Poser.
Definitiv Poser, okay. Aus welcher Stadt stammt Black
Birmingham.
Ja, gut, Liverpool ist ja wirklich, oder Birmingham?
Das ist ja wirklich Poser. Dann gibt die Harte auch nochmal.
Wie heißt ihre erste Single? The Wizard oder Evil Woman?
Ach doch, Scheiße.
Oh, jetzt muss ich wieder. Jetzt müsst ihr auch überlegen, aber ich glaube tatsächlich Evil Woman.
Evil Woman.
Ich wollte gerade sagen, du bist
der Song, nicht. Der Song ist ein Cover, das Original stammt von der Band Crow aus Minneapolis.
Oh, ein Klavier von unserer Tante aus Massachusetts.
Massachusetts.
Ach ja. Wie kennen Sie den denn so und so? Warum
und die mittelschwere Frage, wie war die?
Oh, entschuldigen Sie bitte, ja. Will ich Ihnen nicht vorenthalten. Welche Horror-Ikone spielte in dem Film mit, dem der Bandnamen inspirierte? Boris Karloff oder Bella
Lugosi?
Karloff.
Da müsste ich tatsächlich passen.
Karloff. Nee, aber hier, da ist doch was. System of a Down. Haben wir eben noch ein bisschen drüber gesprochen. Hey. Du warst ja einer der allerersten. Da musst du natürlich auch die Scientist-Frage bekommen, oder?
Eindeutig.
Also, da bist du doch Experte, oder nicht?
Ja, wer ist schon irgendwo Experte? Außerdem habe ich jetzt ja gerade schon Black Sabbath beantwortet.
Ah, du bist heute Gast, ja. Du musst halt heute leiden. Nein, aber Sugar war ein Track auf dem ersten namenlosen Demo der Band und wurde später auf dem Debütalbum veröffentlicht. Wahr oder falsch?
Also wurde auf dem Debütalbum veröffentlicht, das ist schon klar. Aber dann wird es auch wohl Part von dem Demo gewesen sein. Also sag ich wahr.
Ist wahr.
Das Demo habe ich halt nie gehört.
Das Demo enthielt außerdem die Songs, wie wird das denn ausgesprochen? Sweet Pea. Und Pluck und Damn.
Ja, die waren alle auf dem
Debüt drauf.
Die waren alle, ne?
Ja. Geile Scheibe.
Ja.
Ja. Guck mal hier, nimm du mal was.
Ah, ja, ja, jetzt kommt der Nils. Oder hier. Jetzt mischt die Karten, Nils guckt. Und?
Ich muss mal gerade gucken, ob wir den schon hatten. Deshalb.
Okay. Also ich habe eben auch bei der Ankarte habe ich gedacht, oh, das ist geil. Ah nee, ich glaube, nee, das doch. Hatten wir schon.
Und sortiert die doch einfach mal aus.
Ja, soll ich mal tun. Das wäre zu einfach.
Aber wir wollen uns ja auch ein bisschen Spannung erhalten, dass wir jedes Mal aufs Neue so ein bisschen. Ja.
Die Ausrede fand ich jetzt gar nicht so schlecht.
Ja.
Oh, das ist für den Dennis. Das ist für den Dennis.
Oh, hat er was mit Europe zu tun?
Nee, aber mit den Scorpions.
Oh, genau, ja, genau meine Baustelle, ja.
Also, Poser, Fan oder Scientist?
Ach, ja, nehme ich. Poser.
Ach, komm schon.
Nein, komm, ich nehme Scientist. Ja, ist egal.
Okay. Wer war von 1973 bis 1992 der Bassist der Band?
Das weiß ich nicht, scheiße. Ich weiß nur, Uli John Roth war der Gitarrist, der Bassist Paul McCartney.
Francis Buchholz.
Ach doch, ja, der Name sagt mir tatsächlich was. Der Name sagt mir tatsächlich was, aber
okay,
dann, ich habe gedacht, der hat Kochbücher geschrieben.
Sorry. Okay, also wir fangen an, aber die Poser kriegst du hin.
Ja.
Wie heißt der Bandleader und Gitarrist der Scorpions?
Rudolf Schenker.
Ach so. Und die Fanfrage, wer spielt die Leadgitarre auf dem Album Blackout 1982?
Das war das schon der Japs.
Unfassbar.
Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, das erste Album mit dem Matthias Japs. Ne?
Tatsächlich, tatsächlich.
Ja, aufgepasst. Gut geraten.
Ich bin immer wieder erstaunt, was du alles weißt.
Weiß ich auch nicht, warum. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber das ist aber auch eine Band, habe ich mich nie mit beschäftigt.
Nee, ich auch nicht.
Aber ich habe tatsächlich einige Alben von denen gehört. Ja. Warum auch immer. Das sind immer so Sachen. Ja,
bleibt ja irgendwie nicht aus. Ne?
Du liest irgendwo so, hey, was ist so die Blackout, die ist ein absoluter Meilenstein und ist das und das und hier und da und dann so und so die Leute geprägt.
Ja.
Dann hörst du rein und denkst dir so,
ja, genau. Aha, nice. Aha, wow. Nee, voll die gute Platte. Nein, die ist wirklich nicht schlecht, also davon mal ab. Aber.
Cool. Komm. Weil mich das so schön anspricht, ich hätte hier was über Tool.
Oh, ja. Nils.
Ja, ich glaube, dann leg ich mal los.
Ja, du bist ja Fachmann. Geprägt.
Ja, gib mir mal die mittlere.
Die mittlere?
Ja.
Okay, die Fanfrage. Welches Mitglied von Tool ist auch als visueller Künstler tätig und hat bei vielen Videos der Band Regie geführt?
Mal, das Problem ist...
man kennt die Namen nicht.
Richtig, genau.
Man kennt die Namen nicht.
Das ist genau das Thema, ja. Das ist, boah.
Das ist der Sänger, meine ich.
Ist es der Sänger?
Nee, das war der Gitarrist.
Ja, ich meine nämlich auch der Gitarrist.
Ja, das war der Gitarrist, aber ich weiß nicht.
Wie heißt der nochmal?
Der heißt Adam Jones.
Ah,
Der Sänger hat irgendwie... Ja. Also Winzer ist er noch, glaube ich. Oder
der Sänger ist auch noch Winzer, ja.
Ja, genau, so war das.
Ne? Ja, aber
der Schlagzeuger ist verrückt.
Der Schlagzeuger ist einfach verrückt.
Aber ich glaube, die müssen alle so ganz leicht einen an der Waffel haben, sonst könntest du das nicht machen, was die gemacht haben.
Was ist die Poser-Frage?
Also. Oh, die Poser-Frage ist total simpel.
Schüssen.
Nee.
egal, welche Schüssen. Frage kommt, Schüssen.
Welches Mitglied von Tool spielt außerdem in der Band A Perfect Circle? Ja. Maynard James Keenan oder Adam Jones?
Ja, der Keenan. Ja.
Und Scientist ist schon ein bisschen schwieriger, kriegt man aber auch hin. Welcher bekannte Gitarrist möchte den Gitarristen von Tool... machte. Ich glaube, ich brauche langsam eine Brille.
Ja,
machte den Gitarristen von Tool, Adam Jones, und den Sänger Maynard James Keenan mit dem Schlagzeuger Danny Carey bekannt.
Oh, das weiß ich nicht, wer die bekannt gemacht hat. Keine Ahnung. Aber wenn das schon in die Frage schon so ist, war das wieder irgendein Übertyp, den man kennt.
Richtig.
Wer ist es?
Tom Morello.
Ach, krass.
Ach, guck mal,
okay, krass.
Rage Against the Machine hat da irgendwo die zusammengebracht gerade.
Ich habe keine Ahnung, also das ist ja sowieso...
Herzlich willkommen in der Musikerbubble Anfang der 90er.
Ja, genau.
Ja, aber ich wusste, also wahrscheinlich dann regional, dass die da aus der
gleichen gekommen sind.
Aber hätte ich jetzt gar nicht irgendwie... Ja,
krass.
Ja, okay.
Wobei ich überlege, wann kam die Opiate raus? 96, glaube ich? Oder 94, ne?
Boah, ja, müsste aber so ungefähr die Zeit sein.
Die Opiate ist, glaube ich, noch früher.
Ist sie noch früher?
Aber die ist nicht vor der Rage Against the Machine. Die Rage Against the Machine kam 93 raus.
Weil 94 war doch, glaube ich, schon die Undertow. Schon
die Undertow.
Ich meine, das müsste schon die Undertow gewesen sein. 94, 95. Oder?
Ja, aber ich meine, die Rage Against the Machine kam 93 und das muss danach gewesen sein.
Oh krass, von 92 ist die
erhielt.
Boah, krass.
Waren die doch davor?
Und 93 ist die Undertow und 96 war schon die Enema. Das ist schon, okay, krass.
Heftig.
Vom letzten Song von der Opiate bis zur Enema einfach komplett geil.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Die ersten von der Opiate sind auch schön, aber ist halt noch ein anderer Stil.
Ja.
Ja, aber vom Zeitlichen hätte ich die jetzt anders einsortiert.
Ja, ich hätte jetzt später.
Ich hätte jetzt auch später einsortiert. Ja,
und auch krass. Die Undertow hätte ich deutlich später. Krass.
Ja, ich hätte halt auch so ab 94 beginnt und dann 95, 96 dann.
Ich hatte gerade überlegt, ob ich eine Rage Against the Machine-Frage in den Äther schmeiße, aber nein. Ich habe eine von Stefan. Queen, was möchte er gerne?
Oh, komm, wir nehmen mal die schwere, weil werde ich eh verkacken.
Die ganz schwere?
Ja, komm,
okay,
hier
ist Scientist. Okay. Oder was das da ist. Welche andere bekannte Band hat einen englischen Schlagzeuger namens Roger Taylor?
Oh, das hat ja gar nichts mit Queen zu tun. Woher soll ich das denn
wissen? Doch, der Drummer von Queen ist Roger Taylor.
Genau.
nee, kein Problem.
Weiß er nicht. Da muss ich mal selber gucken. Duran Duran.
Ja. Oh, natürlich. Das hätte ich doch
wissen. Ach so, ja, klar. Ja,
Nee, dann machen wir hier. Was ist das? Mittlere Poser?
Ja, okay, das weißt du. Was benutzt Brian May anstelle eines Plektrums?
Benutzt er anstelle von einem Plektrum?
Alter, weißt du das wirklich nicht?
Ein Schweinefuß.
Schweinefuß?
Ja. Vorhaut.
Ja. Nein.
Eine Blauwalvorhaut getrocknet.
Getrocknet. Hättest du mich jetzt gefragt.
Eine Münze. Der benutzt ein Pennystück.
Ist das echt?
Ja, tatsächlich.
Okay, ja, wusste ich nicht.
Ja.
Ich wusste halt, dass der mit seinem Vater zusammen die Gitarre zusammengebaut hat und da dieses alte Stück Holz, was da auf dem Jahrhunderte auf dem Kamin lag, dafür genommen hat, was komplett von Holzwürmern zerfressen ist. So was weiß ich. Aber dass der mit dem Penny spielt, weiß ich doch nicht, ey.
Ja. Komm, ein noch.
Ja, komm.
Welche amerikanische Thrash-Metal-Band hat einen Queen-Song gecovert?
Ich und Thrash funktioniert nicht.
Ja, gut, ich würde jetzt Thrash, ehemalige Thrash, jetzt vielleicht wieder ein bisschen Band.
Aber das trifft ja auch viele zu.
Ja, das stimmt allerdings.
Die Frage ist, ich
denke an das Freddie Mercury Tribute-Konzert.
Ja, wer hat denn da was von dem gespielt?
Weiß ich auch nicht. Stone Cold Crazy? Metallica.
Groß, natürlich.
Metallica. Stone Cold Crazy, ja.
Okay. Und das Freddie Mercury Tribute-Konzert ist neben dem von Foo Fighters.
Mit das Beste,
mit
was
das hier, Beste.
Ja. Komm, letztes wobei noch, ich, muss, wobei ich muss sagen, Live at Wembley von Queen selber ist für mich auch so ein absolut geiles Ding.
Ja, ja wie er da die, wie Freddie Mercury die Massen da unter Kontrolle hat, das ist einfach unglaublich.
Alleine, wenn erster Song ist ja One Vision.
Boah, ja.
Und damit fängt das ganze Ding an und das ist so krass, was die da abliefern. Das ist so unglaublich. Und ganz am Ende dann auch, wenn er mit der Krone reinkommt und dem Mantel und so.
Ja, super.
Ey, das ist schon echt.
Aber da kam letztens noch die komplette Doku über das Tribute-Konzert. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwo auf irgendeinem Kanal. Das habe ich mir noch angeschaut. Das war sehr, sehr interessant.
Ja.
Also ich gucke mir gerade an. Jetzt wird es langsam spät. Ich fange an zu stottern.
Mach nichts.
Ich gucke mir gerne immer hier dieses Vergleichsvideo an, wo die halt den Film, das Live-Konzert vom Film zeigen und die 20 Minuten halt das richtige Konzert und wie die das einstudiert haben. Das ist unglaublich. Ja. Da passt wirklich jede Bewegung.
Wirklich Frame for Frame perfekt. Ne?
Ja, der Typ, der hatte, glaube ich, auch irgendwie kein Tanzcoach, der hatte einen Bewegungscoach, irgendwie habe ich mal gelesen. Aber sehr interessant, ey.
Ja. Ja, aber tatsächlich war das ein Film mit Pipi in den Augen, ne?
Ja,
das ist
definitiv.
Echt krass, wie emotional der Film ist, wenn du dir den anguckst.
Ja.
Und wann ist der gestorben? 91? 92?
91 war das.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob 91 oder 92.
Ich glaube, 91 war das Tribute-Konzert, meine ich. Ich weiß das aber auch nicht mehr so ganz genau.
Hm.
Ja. Auf jeden Fall. Das kam auch irgendwie in der Doku zu dem Konzert, zu dem Tribute-Konzert, kam das irgendwie auch noch ganz gut raus, weil der Freddie Mercury hat ja mit seiner AIDS-Erkrankung so lange hinterm Berg gehalten, bis einen Tag vor seinem Tod.
Das ist krass, ne?
Ja, Wahnsinn.
Absolut. Die mussten ihn ja auch bei dem letzten Video, mussten die den ja so schminken, dass das halt noch einigermaßen aussah.
Ja, das hat ja eben dieser Deutsche immer diese Videos da von ihm gemacht. Ich weiß nicht, wie der hieß.
Ja.
Und das letzte war ja, wie heißt der denn nochmal? Time of My Life, glaube genau, ich,
war der letzte Schwarz-Weiß war das auch, ne?
Genau, ja. Wo er da mit diesem Pinguin auch unterwegs ist, wo er diesen verrückten Professor da oder was auch immer mimt.
Genau.
Und da er total geschminkt ist, damit man halt auch seine ganzen Flecken auf der Haut und so nicht mehr sieht. Ja.
Ja, der ist verstorben am 24. November 1991.
Da war er verkehrt.
Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, ich glaube, die Runde haben wir durch. Du wolltest noch was gerade sagen zu Queen, sorry.
Ich wollte nur sagen, bei dem Film, die Szene haben sie tatsächlich am ersten Drehtag gedreht.
Oh, was? Am Anfang, oder was?
Am Anfang, Queen waren ja mitbeteiligt an dem Film und die haben halt gesagt, wenn sie das Konzert nicht hinbekommen mit den Schauspielern, dann brauchen sie den Film gar nicht drehen.
Okay, krass.
Und dann kamen die da halt am ersten Tag hin und mussten den drehen.
Krass.
Boah. Okay. Aber hier der Marc Martel hat das ganze Zeug auch für den Film
eingesungen. Der hat es eingesungen, ja.
Weil wir hatten ja auch so drüber geredet und uns überlegt, mein Gott, wo kommen die an die Aufnahmen und sonst was her? Und hier Marc Martel hatten wir auch live gesehen in der Krugerhalle. Ein krasser Typ, ne? Also der ist von der Stimmfarbe her so 1:1 Freddy, das ist so krass. Und der hat bei dem Film halt auch diese ganzen Studio-Sachen, wo du ja
dieses
immer so
Snippets,
wo du dann auch Sachen abbrichst und dann vielleicht auch mal anders oder falsch singst, weil du noch im Proben bist und so. Und da haben wir uns halt gefragt, ey, wo können die solche, und dann irgendwann dämmerte es halt, also wirklich krass. Ja.
Playlist?
Das war doch eine schöne Runde. Lass uns mal ein bisschen Musik zusammenstellen.
Yes.
Okay. Würde ich sagen, fängt unser Gast an, oder?
Genau, let's go to the playlist.
Bevor du anfängst, würde ich sagen, wir packen von der Caliban, packen wir deinen Song, auf den du immer gespielt hast im Roxy. Der Dairini of Smell Misery, ne? Und so starte er mit einem Evergreen-Song.
Evergreen, ja. Nehme ich auch was im Roxy gut gelaufen ist und auch heute schon genannt worden ist. Ich glaube, ich nehme tatsächlich von Amorphis Black Winter Day.
Okay,
cool.
Ja. Und als neuen Song nehmen wir Lorna Shaw, Sun Eater.
Packen wir drauf.
Lorna Shaw.
Ich möchte, wo ich gerade Lorna Shaw sage, ich glaube, ich nehme den Amorphis zurück und nehme jemanden mit einer ähnlichen Stimme und nehme dann von Cradle of Filth When the Forest Whispers My Name.
Ui.
Okay, ja. Dann hast du zwei extreme Sänger.
Ja, okay. Wobei Lorna Shaw ja echt derzeit mega gehypt wird.
Ja,
ne?
Aber
also musikalisch muss ich sagen, ja, okay, aber... Boah, stimmlich muss ich sagen, ey, ist die Range mega krass, die der drauf hat, ne?
Hat er nicht irgendwie so eine Kamerafahrt auch gemacht?
Ja,
mit seinen Stimmbänder da sind und
alles. Ja, das ist schon echt krass, ja.
Wahnsinn, der hat so ähnliches Stimmvolumen wie der Typ hier von, wie heißt die russische Band da nochmal? Slaughter the Prevail?
Slaughter to Prevail, ja.
Ja, genau. Ja. Der hat hier auch so dieses Unmenschliche da drin, ey. Ja. Wahnsinn, ja, absoluter Wahnsinn, richtig cool.
Dennis.
Ach, ich bin?
Mach du.
Ja, okay. Also
Prevail sind halt nicht diese Russen.
Hm? Ja, genau.
Aus Russland, ja.
Ja, jetzt wird wahrscheinlich dann Russen sein.
Ne? Jetzt nicht mehr.
Ich glaube, die sind jetzt ausgewandert. Die haben sich doch gegen den Krieg ausgesprochen.
Genau. Und danach haben sie sich abgesetzt. Ja.
Die haben aber auch irgendwie so Masken auf und so.
Genau.
Und,
ja, zumindest die Instrumentalisten. Der Sänger ja nicht, ne?
Ja, der hat ja die Maske direkt auftätowiert.
Ich weiß ja gar nicht, ey.
Ich glaube, der ist auch im Gesicht gut tätowiert.
Hat er nicht so irgendwelche Schnittwunden im Gesicht oder so? Ich habe keine Ahnung, ich bin da auch raus, ey.
Fettige Typen auf jeden Fall.
Ja, ich habe da nur ein Video gesehen, war zutiefst beeindruckt und habe mir nur gedacht, so, okay, bei dem würde ich niemals auf ein Konzert gehen, zumindest nicht in den ersten Reihen. Also da bin ich raus. Aktuell habe ich von der Band Blood Incantation den Song Slave Species of the Gods. Die Blatt ist von, glaube ich, von 2019 oder 2020. Schöner Death Metal, mag ich. Und Evergreen habe ich von den Deftones den Song Street Carp von der Platte White Pony.
Krass, geiler Song, ja.
Ja.
Geiler Song, das stimmt.
Fand ich auch mega gut und die höre ich bis heute immer noch gerne, die Scheibe.
Meiner Meinung nach immer noch das beste Album, was die gemacht haben.
Aber die Wiederveröffentlichung hätten sie sich sparen können.
Das hätten sie sich wirklich sparen können, ja. Aber sie hätten sich so vieles sparen können. Ich glaube auch, dass Deftones tatsächlich eine Band ist, die mittlerweile so betriebsblind ist.
Die letzte Platte, die war auch nicht mehr so stark.
Da war ich nicht mehr. Also ich fand die Saturday Night Wrist fand ich nochmal relativ stark. Aber alles, was, lass
aber
das.
Aber auch nur einzelne Songs dann überhaupt, ne?
Ja, also da war schon eine gute Dichte drauf, aber Hochzeit war ganz klar White Pony. Stefan?
Ja, neu habe ich von Revocation Re-Crucified.
Oh, stimmt, ist eine neue Platte gekommen, ne?
Genau, also sind, glaube ich, erst einzelne Songs. Letzte Woche dann, glaube ich, die ganze Platte.
Ja. Also, wenn man das jetzt hört, vor einem Quartal.
Ja, genau. Wahrscheinlich haben sie schon eine neue veröffentlicht. Wahrscheinlich.
Aber ich fand den Song echt cool, weil er sehr oldschoolig war. Corpsegrinder hat auch noch einen Guest-Vocal drauf. Hat mir gefallen, habe ich gedacht, kann man in die Runde. Und alt habe ich Bock auf D-Side von der Legion, Satan Spawn, The Keiko Demon.
Also was Erotisches zum Schluss.
Sehr Erotisches.
Sehr geil. Ich gucke gerade hier nochmal Revocation. Ich habe mich gefragt, wie der Gitarrist heißt. Das ist ja dieser Dave Davidson. Der hat ein 7-Seiter Warrior Jackson Signature Modell. Finde ich so geil. Hatte die vor kurzem bei Musikproduktiv in der Hand. Die kostet irgendwas um die 4.500. Und ich habe mir gedacht, so, boah, ist die Scheiße produziert.
Echt?
Ja, richtiger Schund.
Okay, krass.
Da muss ich leider sagen. Deswegen, das ist das, was mir jetzt bei Revocation eingefallen ist, wo ich gedacht habe, so, boah, ey, super geile Gitarre eigentlich. Ne? Aber die war so mies verarbeitet. Also richtiger Schmutz.
Besonders wenn du überlegst, 4.500.
Da waren einige Gitarren. Also ich habe einige Gitarren durchprobiert. Ne? Ob das jetzt von Ibanez, von Jackson, ich habe keine Ahnung. Ey, check da, ich habe da alles mal in der Hand gehabt und da war so viel Dreck bei. Ne? Die schaffen das ja nicht mal mehr, irgendwie die Buntstäbchen da abzufeilen, dass du dir nicht die Hände aufschneidest. Also Wahnsinn, für Gitarren teilweise über 2.000 Euro, wie ich gedacht habe.
Besonders bei 4.500 Euro, da kannst du dir von einem guten Gitarrenbauer wirklich was bauen lassen.
Das
ist dann wirklich Handarbeit und top.
Ja.
Ne?
Deswegen an der Stelle nochmal die Grüße gehen raus an Daniel Schipper Custom Guitars aus Bochum. Ne? An die Leute, wenn ihr euch eine Gitarre bauen lassen wollt, dann beim Schippers. Danke.
So, mache ich den Abschluss. Klassiker The Stillborn One, Necrophagist.
Mhm. Ui.
Ich glaube, ich habe mal nicht Black Metal genommen. Ne? Mhm. So. Und neuer Song, nehme ich mal Black Metal, nehme ich den Song Amor Fati von der neuen Viertan, die rausgekommen ist. Und wieder was Schönes, Atmosphärisches aus dem Süden von Deutschland. Ja.
Darf ich eine Necrophagist-Story zum Besten geben?
Lege er los.
Faxe Commerce Festival 2001. Ich habe in meiner damaligen Band da gespielt und Necrophagist auch. Und der Gitarrist und Sänger, der sah ja jetzt nun mal nicht so Metal-Klischee-technisch aus. Ne? Ja. Der hatte kurze Haare, wir alle damals lange Haare und so Metal-Shirts. Und der kam dann tatsächlich da an. T-Shirt in der Jeansbuchse drin, ne? Fasson-Haarschnitt. Und ich stand dann am Bühnenrand mit dem damaligen Bassisten von Deeds of Flesh.
Wer ist denn?
Ja, pass auf. Ne? Mit dem damaligen Bassisten von Deeds of Flesh und dem Gitarristen von Disgorge, dem Diego. Wir standen so an der Seite und haben uns tatsächlich über den Fett gerollt, wie hässlich und wie scheiße der da aussah. Und dann haben die angefangen zu spielen. Und dann hat aber keiner mehr von uns was gesagt. Ja. So, da haben wir uns dann einfach nur so beschämt umgedreht und haben gesagt, ja, okay, gut, alles klar.
Spielen kann er.
Ja, das war schon sehr stark.
Wie war das denn nochmal auf irgendeiner Tour von Necrophagist? Ich weiß nicht, mit wem die unterwegs waren. Da ist dann von einer anderen Band, der Gitarrist hat sich irgendwie, ich glaube, den Arm damals gebrochen und dann ist der Gitarrist von Necrophagist mal eben kurz während der Tour
einfach von der Seite reingekommen, ne?
Eingesprungen und hat dann, also von Date zu Date konnte er dann immer mehr Songs. Am Anfang konnten die dann halt nicht
am
so
Am Anfang konnte
Songs
der nur 8 bis 9.
Am Anfang konnte der bloß so die ersten 5 bis 6 und nachher konnte er dann das komplette Set am zweiten Tag spielen.
Hat er die ganze Disco durchgeknallt.
Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, für wen der eingesprungen ist, aber das war auch schon krass, was der dann mal so eben kurz, weiß ich nicht, sich in 2-3 Tagen drauf geschafft hat. Aber ich weiß nicht mehr, welche Tour das war.
Ey, ich habe keine Ahnung, aber die sind ja auch schon seit Ewigkeiten in der Versenkung verschwunden. Da hörst du ja nichts mehr von. Die hatten ja,
die haben halt einmal so eine Hochphase gehabt, ne?
Die haben damals
2-3 Alben rausgebracht haben.
Hm, genau, die haben
richtig alles aufgemischt haben.
Und dann waren sie weg.
Die haben nach der Epitaph haben die noch ein Album angekündigt. Das ist aber nie erschienen.
Krass.
So, und die waren auf einmal weg.
Ja, aber 2 Alben haben die rausgebracht,
ja,
oder?
Ja, genau.
2 oder 3?
Zwei. Und das Krasse war ja im Endeffekt, was sie mit der Epitaph dann losgetreten haben. Also wenn man sich heute diese ganzen Tech-Death anhört, ich meine, die haben ja im Grunde genommen diesen klassischen Death-Metal, so von Bands wie Death, haben die halt genommen, haben es auf die Spitze getrieben. Und wenn man sich heute mal so Bands wie Arkspire oder sonstiges anhört, die haben ja im Grunde genommen das genommen, was Necrophagist gemacht hat.
Ja, genau, und die haben es dann noch weiter rausgemacht.
Richtig. Ja. Ne, und die werden tatsächlich als Vorreiter, genau wie Gorgatz und so weiter, da im Grunde genommen in dieser Szene halt gesehen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und da gibt es so viele urbane Legenden über den Sänger und Gitarristen, was mit dem passiert ist. Er angefangen von Burnout bis über Firma gegründet, bis über, ich weiß ja gar nicht, also der hat sich komplett aus allem rausgezogen, ne?
Aber das waren auch alles Musikstudenten, meine ich, ne?
Der Gitarrist, also warte mal kurz, lass mich einmal kurz Revue passieren, weil der eine Gitarrist, der macht ja Obscura, meine ich. Das ist der Hannes Großmann, oder das war der Schlagzeuger, glaube ich. Mhm. Die, also eigentlich im Grunde genommen alle aus der Band, bis auf dieser eigentliche Gitarrist und Sänger, sind, glaube ich, noch musikalisch aktiv.
Okay.
Ne, und sind alles unfassbar gute Instrumentalisten. Also da.
Ja, ja, waren sie damals schon. Also das war ja beeindruckend, was die.
Ja, wann kam die Epitaph raus? Die ist doch bestimmt auch schon 10, 15 Jahre alt.
Naja, also ich hätte sogar mehr gesagt.
Ja. Ich hätte dann auch so um die 20. 2002 und 2004.
Mhm. Ehrlich?
Boah, ich hätte auch so um die 20 Jahre gesagt.
Ja, ja. Ich auch.
Okay, ja, Wahnsinn. Ja.
Anfang 2000er irgendwo. Ist so meine Vermutung, aber ich weiß es nicht.
Jetzt überleg mal, du hast damals vor 20 Jahren so ein gutes Album rausgebracht.
Okay, krass. Also 99 kam die Onset und die Epitaph kam 2004.
Boah, fuck off, ey. Ja. Hammer. Ja.
Und Demos 92 und 95.
Ach, okay. Ja. Das hatte ich überhaupt nicht auf Scheibe, dass der schon 92, so lange da vorher gemacht hat.
Wer weiß, wie lange, ob die wirklich aktiv waren, ne? Aber 92 haben die ihr erstes Album halt, ihr erstes Demo gemacht.
Hammer.
Krass. Genau, Mohamed Suchmets.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Genau. Und findest du was von dem Typen mit diesem Internet?
Der hat keinen Bock mehr auf so Typen wie euch vor der Bühne gehabt, die den nicht für voll genommen haben.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen.
Der hat sich gedacht, boah, immer diese langhaarigen Idioten, die erstmal meinen, wenn ich reinkomme, ich wüsste nicht, was ich tue. Ja. Auf solche Arschlöcher habe ich keinen Bock mehr.
Hat er gesagt, nee, komm, lass mal. Wo doch alle wissen, Metal ist doch ein Gefühl und keiner.
Genau, richtig. Nein, sehr geil. Auf jeden Fall das Festival, trotzdem mal so einmal kurz am Rande gesagt, war sehr witzig, weil der Bassist von Deeds of Flesh, mit dem ich da halt immer am Rand stand, der hatte, der sah aus wie so ein Farmerjunge, der hatte eine Latzhose an und war nachher so besoffen an dem Freitag, dass er dann auf die Bühne gegangen ist, als Disgorge angefangen wollten zu spielen und er sich dann den Bass genommen hat und der Bassist von Disgorge nur zu dem gesagt hat, so, ey,
du bist doch gar nicht dran.
Ihr seid morgen dran.
ist das Festival gewesen, wo Diego als Jesus...
Das war das Festival, wo der Diego seine Gitarre nicht bei hatte, weil irgendwas damit war und der Michael Bohl ihm seine Gitarre gegeben hat und der Diego nur meinte so, ey geil, das spielt ja genau die gleiche wie ich, eine BC Rich Bitch.
Ja, aber also, war das nicht, wo der Boning total voll im Van lag oder sonst was und der
gesagt hat,
Jesus, und Jesus hätte ihn nach seiner Gitarre gefragt?
Ja, ja, genau, die Nummer war dann. Ja, ja, die Nummer war dann, ja, ja. Ja, ja, genau. Das war super. Jesus hat mich nach meiner Gitarre gefragt. Ja, ja,
richtig. Ja, ja, nee, das war der Diego. Du warst einfach nur besoffen.
Ja, ja. Super. Ja, das war das Festival, wo damals ja die Bartolo irgendwie Weed mit hatte und der Roger vom Mortician irgendwie da rumgerannt ist und verzweifelt was zu kiffen gesucht hat und die Bartolo, der ihm da was so angeboten hat und der dann wirklich mit zwei Zügen die Tüte weggeklatscht hat. Der die Bartolo so ein bisschen pissig war.
Ja, warum nur?
Aber das war schon nicht schlecht, ey. Tja. Aber es hat Spaß gemacht.
Ja, dann... kommen wir zum Ende.
Es war eine Freude.
Ja,
Markus.
Ja, mir auch.
Vielen Dank.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Ich hoffe, das ist die Wahrheit.
Ja, ja, ja.
Nein, aber echt schön. Ja. Waren viele interessante Themen dabei. Und wir wissen auch, dass du ein wandelndes Musiklexikon bist. Insofern auch spannend, was du noch so hier zum Besten gegeben hast.
Wer weiß, vielleicht laden wir ihn einfach nochmal ein, wenn wir den zweiten Teil von der Central Media Sache machen.
Ich hab eine richtig geile Idee. Wir können es ja zum Beispiel auch so machen, dass wenn du dann unseren Podcast gehört hast und was zu meckern hast, dann kannst du dem Nils einfach eine Sprachnachricht schicken. Die packe ich dann in den Podcast darauf als Intro rein.
Ja, und ansonsten wünschen wir allen ein frohes Fest. Ne?
Genau.
Ja.
Guten Rutsch.
Wobei wir hören es noch einmal wieder vor mit unserer
mit Tales. Der Snippet-Folge, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz fangen jetzt schon so die Feiertage an. Ja. Nikolaus, sonst was. Insofern ein schönes Fest. Es war mir eine Ehre mit euch.
Dankeschön.
Bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr.
Schückes.
Schückes.
Ciao, ciao.